Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Channelcast mit der Ausgabe 53. Nach gefühlt 5 Jahren melden wir uns zurück.
Hurra, endlich wieder Channelcast.
Genau. Servus Andreas.
Grüß dich Christian.
Heute sind wir auch nur zu zweit.
Grüßt euch alle ihr Hörer da draußen.
Genau, heute sind wir, ja genau. Jetzt muss ich gleich da mal ein bisschen runterdrehen.
Hier ja, muss man ein bisschen beiden. Gegenregulieren. Wir sind irgendwie wir sind sehr laut. Ne?
Ja. Ja, genau. Ja. Beide sehr, sehr laut. So, jetzt schaut's besser aus.
Jetzt bist du sehr leise.
Genau. Also jetzt können wir mal hier drüber sprechen, welche Ausreden wir uns alle haben einfallen lassen für die Hörer, um denen zu sagen, oder womit wir begründen, dass wir so lange nicht mehr auf Sendung waren.
Also ich hatte also, einen total wichtigen Termin.
Du hattest einen wichtigen Termin. Ich habe zum Beispiel Burnout-Prophylaxe gemacht.
Also Burnout-Prophylaxe.
Burnout-Prophylaxe, ne? Also ich saß da letztens so im Büro. Gurken, ne?
Und Scheibchen auf die Augen.
Genau, saß letztens so im Büro, plötzlich, so hab am Fenster geschaut, so eine Dreiviertelstunde, ne? Und dann plötzlich hat's mich so gezwickt in der rechten Kniekehle, dachte ich mir, oh.
Schlimmes Zeichen.
Ja, dann habe ich eine Burnout-Prophylaxe mal eingelegt. Ja, ich glaube, die letzte Sendung haben wir ja tatsächlich im Februar aufgezeichnet.
Ich könnte es gar nicht sagen, so lange ist her.
Ja, schon,
ich glaube, das war 2011.
Nein. Ich glaube, es war im Februar diesen Jahres, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, warum und weshalb? Es gibt nicht einen Grund dafür, es gibt zahlreiche Gründe dafür. Und einer der Gründe ist, dass wir ja normalerweise zu viert sind. Also der Alexander Roth und der Markus Reuter sind da normalerweise mit an Bord, heute nicht. Warum? Einfach mal wieder ein Zeitproblem. Und das ist eigentlich auch der Grund schlechthin, warum wir es bisher nicht geschafft haben, mal wieder eine neue Sendung aufzuzeichnen. Also 4 berufstätige Leute unter einen Hut zu bringen, das ist einfach schier unmöglich. Trotzdem
obwohl wir alle Journalisten und super strukturiert sind.
Ja, und Termine ankündigen und eingetragen haben und so weiter und so fort. Aber es klappt in der Regel einfach immer dann kurzfristig doch nicht, weil der eine wieder einen Termin hat, der andere weg muss, sonst irgendwas. So, und da haben wir uns jetzt mal zusammengesetzt und haben gesagt, okay, irgendwie müssen wir das Problem lösen, weil die Hörer können ja da mal überhaupt nichts dafür. Und haben jetzt gesagt, okay, dann müssen wir das einfach anders machen. Andreas und ich, als alte Hasen, als Gründer von Channelcast
sozusagen. Wir nehmen keine Rücksicht mehr auf irgendwelche Termine.
Nehmen keine Rücksicht mehr auf Termine. Das heißt, wir haben jetzt einfach immer einen Termin angesetzt. Und wer da ist, ist da. Und wer nicht da ist, ist nicht da. Das ist ganz einfach, aber sonst kriegen wir das einfach nicht an den Start. Und wir überlegen tatsächlich ernsthaft, ob wir das in Zukunft nicht sogar im 14-tägigen Rhythmus machen, dafür aber ein bisschen kürzere Sendungen, also dann nicht 3 Stunden, sondern eine gute Stunde vielleicht oder 2. Einfach ein bisschen kürzer machen und dafür einfach die Frequenz ein bisschen hochschrauben. Was es uns auch gestatten würde, da vielleicht noch einen Ticken aktueller zu sein, ne? Wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Aber falls irgendwie jemand gesagt hat, Channelcast, die machen nicht mehr weiter oder wird aufgegeben oder sonst irgendwas, muss mir hier ein klares Dementi erteilen.
Das sind Gerüchte, die wir entschieden zurückweisen.
Genau.
Wir werden immer weitermachen.
Wir werden immer weitermachen, genau. So, also dann können wir eigentlich auch in medias res gehen, Andreas. Wir fangen ja immer typischerweise an mit dem Punkt Personalien. Da haben wir heute auch ein bisschen was drinstehen.
Ich möchte ganz kurz mal anders anfangen, wenn es erlaubt
natürlich.
Ist.
Natürlich.
Und zwar jetzt gebe ich erstmal die Mitteilung durch. Hier alle mal herhören. Live-Sendung, channelcast.de und abgesendet. Und abgesendet ist. So, ich würde mal so anfangen, dass ich heute Morgen gedacht habe, du kamst ja hier an
ja.
Und morgens rauschen ja immer die die Newsletter der Publikationen rein. Mhm. Und ich würde ganz gern mal anfangen mit einem Zitat im IT-Business-Newsletter, der reinkam, mhm, der kurz nach dir hier angekommen ist, Christian. Und zwar, Mittelstand gibt Widerstand gegen die Cloud auf. Mittelstand gibt Widerstand gegen die Cloud auf. Das ist natürlich eine etwas reißerische Headline. Dahinter steht ein Artikel, der tatsächlich von dpa übernommen ist. Redakteur dpa Katrin Hofmann. Mittelstand ist der Treiber beim Cloud Computing, hat nämlich die Bitkom rausgefunden.
Wer auch sonst?
Natürlich, wer auch sonst. Nämlich bei ihrer Cloud-Studie, die ja regelmäßig durchführen. Und zwar ist es so, dass erstmals eine Mehrheit der Unternehmen in Deutschland sagt, dass sie Cloud-Angebote nutzen. Nämlich 54%. Ein Jahr zuvor, schreiben die hier, waren es noch 44%. Und dabei hätten den Trend maßgeblich Firmen mit 20 bis 99 Mitarbeitern befeuert. Mhm. Axel Pohls vom Bitkom Research sagt, der Mittelstand hat seine Zurückhaltung beim Cloud Computing endgültig abgelegt.
Wir haben jetzt alle eine Dropbox installiert.
Yes.
Jetzt sind wir in der
Cloud. Die Technologie schafft enorme Effizienzgewinne und sie ist in der digitalen Wirtschaft sehr häufig die Basis neuer Geschäftsmodelle. Das finden wir schön. Die sagen zwar auch, dass das größte Hemmnis nach wie vor Sicherheitsbedenken sind, nämlich bei 58% der befragten Unternehmen. Aber ich finde das schön, dass der Bitkom wirklich da mal was Tolles rausgefunden hat. Ich finde es sehr schön, dass der Mittelstand den Widerstand aufgegeben hat. Ich glaube, wir werden diese Sendung noch erheblich drüber sprechen, was das eigentlich bedeutet und was das auch für Systemhäuser bedeutet. Und sagen wir mal so, es deckt sich ja mit einer Tendenz, die wir schon seit einigen Sendungen konstatieren, nämlich aus Gesprächen mit mittelständischen Systemhäusern, die sagen, dass ihre Kunden tatsächlich Cloud-Angebote nutzen, dass sie ihren Kunden cloud-basierte Dienste empfehlen und auch cloud-basierte Dienste bei ihren Kunden installieren und betreiben und für die Kunden abrechnen und so weiter und so fort. Das heißt, die Headline fand ich sehr reißerisch. Ich glaube, das Reißerische ist, dem Bitkom ist jetzt aufgefallen, dass die Welt sich weitergedreht hat, was aber auch schön ist.
Ja.
Und ich denke, eine Botschaft dahinter ist ja auch, dass mittelständische Systemhäuser inzwischen deutlich auch darauf eingehen, dass es so etwas wie Cloud Computing gibt, dass sie ihr Geschäftsmodell und die Tätigkeit verändert. Mhm. Und das ist auch recht schön. Weniger schön ist, dass in manchen Regionen Deutschlands das einfach nicht geht, weil die Bandbreite fehlt. Und das ist in einigen Regionen Deutschlands, aber ich glaube, da kommen wir heute auch noch drauf, durchaus nicht geht, weil die Provider immer mal wieder das ein oder andere Problem haben, dass nämlich nichts geht. Aber ich glaube, da kommen wir auch noch mal drauf.
Ja gut, das passiert. Wo wolltest du jetzt auf Breitbandausbau?
Ich wollte nur auf ein sehr persönliches Erlebnis mit meinem DSL-Provider noch zu sprechen kommen. Und tatsächlich hat einer unserer Systemausführer und maßgeblichen Unterstützer, nämlich Michael Schickram aus Sparndorf, der eigentlich bei dieser Sendung dabei sein wollte, gesagt, dass bei ihm im Moment ein ähnliches Problem wie bei mir vorliegt, nämlich bei ihm mit der Telekom, die buddeln im Moment und schauen, was auf den Leitungen vor sich geht. Ach so. Aber das halt in Schwandorf, wo die Leitungen nicht ganz so dick sind wie in München in der Innenstadt.
Ja, die müssen das machen wie in Dorfen. Du hattest ja jetzt unlängst auch mal die Gelegenheit, den Markus Schuler kennenzulernen.
Richtig,
Markus, genau. Schuler macht auch einen Podcast oder hat einen Podcast gemacht. Die machen, glaube ich, gerade Kreativpause. Der heißt Geek Week und der ist beim Bayerischen Rundfunk. Und der wohnt in Dorfen, hier in 20 Kilometer
Richtung Erding raus.
Genau, 20 Erding. Kilometer Richtung Erding von München aus, also mitten auf dem platten Land. Und der hatte natürlich auch immer das Problem der mangelnden Bandbreite. Ja. Also die haben halt über eine bessere ISDN-Leitung sozusagen Internet machen können. Und das ganze Dorf Dorfen. Inklusive dem Bürgermeister, die haben extrem Druck gemacht hier auf die Telekom, damit die endlich mal den Ausbau da vorantreiben. Telekom hat es natürlich immer wieder auf die lange Bank geschoben. bis dann tatsächlich die örtlichen Stadtwerke hingegangen sind und haben gesagt, okay, dann machen wir es eben selber. Und die haben Glasfaser verbuddelt.
Ach, komm her.
Und der Marco Schuller sitzt jetzt hier mitten auf dem Plattenland.
Sensationell.
Und hat eine Downloadrate von 200 Mbit und Upload 20.
Donnerwetter. Also
und das zum ganz normalen Preis. Ne? Also Eigeninitiative. Und das ist auch relativ schnell gegangen. Also ich glaube, das war binnen eines Jahres, war das alles abgeschlossen.
Oder wie meine Religionslehrerin immer zu sagen pflegte, ja, haben es den anderen nicht gewusst.
Ja, genau.
Oder nicht gekonnt.
Ja. Also was ich damit sagen will, es geht durchaus, wenn man möchte und wenn man will. Es hat dann oft auch andere Gründe. Ne? Die Telekom versucht ja jetzt auch jegliche Investitionen dahingehend zu vermeiden und setzt ja auf das Thema Vectoring. Hat vielleicht der eine oder andere auch schon gehört. Das,
erzähl mir ja, nein.
Ja, Vectoring bedeutet letztlich, dass man die Infrastruktur, die vorhandene Infrastruktur nutzt, also was halt jetzt schon in der Erde drin liegt, und dort aber ein zweites Signal sozusagen aufschaltet. Und da versucht ganz einfach die Bandbreite hochzubringen. Das ist natürlich ein Stück weit gelogen, weil umso mehr Leute du da drauf hast, also du stellst im Prinzip nicht mehr Kapazität zur Verfügung. Ja, und das ist halt ziemlich problematisch. Und ich habe, glaube ich, gestern auch gelesen, dass die EU wohl die Pläne, was Vectoring der Telekom anbelangt, da sehr skeptisch ist und das auch auf den Prüfstein stellt, weil es geht im Prinzip darum, wirklich in Infrastruktur zu investieren. Ja. Mhm. Und ich meine, allein in Deutschland, es gibt noch so viele Regionen, die wirklich keine Bandbreite haben. Ne? Das ist wirklich ein Drama. Und selbst wenn du, also selbst im Mobilfunk, wenn du heute dir mal die Landkarten anschaust, die es ja da so gibt, wo du Telekom-Netz oder Vodafone-Netz oder O2-E-Plus empfangen kannst, da gibt es ja noch viele weiße Flecken. Ne?
Ja.
Und das ist eigentlich schon irgendwie komisch. Wenigstens gibt es jetzt dann bald freies WLAN überall, nachdem die Störerhaftung
wird ja auch noch ein größeres Thema sein.
Ja, ich denke, das geht jetzt relativ schnell. Da hat sich ja die Frau Merkel jetzt durchgesetzt und hat da mal auf den Tisch gehauen, weil die SPD und CDU sich da natürlich auch mal wieder nicht grün waren bei dem Thema und da jeder seine eigenen Vorstellungen hat. Und dann gibt es natürlich da auch Lobbyismus wie die Hölle, ne? Die ganze Musikindustrie, naja, die sieht jetzt schon sich wieder dem Tode geweiht, weil natürlich alle das offene WLAN ausschließlich dazu nutzen, um illegale Downloads zu machen. Ja, also das ist was für ein bescheuerter Ansatz. Ja, ich meine, im Zeitalter von Spotify und sonstigen Sachen, da zahlst du 10 Euro im Monat und kannst so viel Musik hören, wie du willst.
Ja,
also das ist doch total albern, da noch über das Thema illegale Downloads von Musik zu sprechen. Das ist doch Quatsch. Also gerade das Thema Musik, noch nie bist du so leicht an Musik gekommen wie heute.
Ja,
es gibt so viele Dienste.
So leicht und günstig.
Ja, ist ja auch so.
Leicht und günstig.
Ja. Du musst das Mikro gar nicht so nach hinten tun, Andreas.
Ich bin mir immer nicht sicher.
Nein, es passt schon.
Du, wir haben anscheinend immer noch extremen Hall draußen auf der Leitung.
Ja, ich weiß. Das wird sicherlich auch nicht besser, weil ich kriege hier irgendwie eine Einstellung nicht hin. Ich kann jetzt da mal versuchen, das Monitoring auszustellen, aber dann ist wahrscheinlich der Stream ganz weg, genau. Jetzt dürfte er gar nichts mehr hören. So. Jetzt mache ich das wieder an. So, jetzt ist es wieder an und jetzt ist wahrscheinlich trotzdem der Hall wieder da. Das muss ich mal in Ruhe zu Hause zusammenbasteln. Ich habe jetzt hier einen neuen Rechner und das versucht alles wieder irgendwie einzurichten, aber das scheint mir nicht ganz gelungen zu sein. Von daher, ja. Bitten wir das zu entschuldigen.
Du hättest mit auf die Veranstaltung fahren sollen.
Wie das technisch funktioniert, ist mir schon klar.
Entschuldigung,
ich hab jetzt nur
wollte dir nicht so nahe treten.
Wir haben das ja früher auch schon so wunderbar gespielt.
Ja, absolut.
Ich habe jetzt bloß gerade nicht den Zeit und den Nerv da an dem Audio-Setup rumzuspielen, weil der Schuss kann auch gerne mal nach hinten losgehen.
Ja,
und wichtig ist mir jetzt zunächst mal, dass wir das hier, die Audio-Files auf die Festplatte bekommen. Ja? Das ist eigentlich mal kriegsentscheidend. Zur Not kann man es einfach auch immer noch nachhören.
Genau. Lass uns mal mit Personalien anfangen, denn eine Personalie betrifft ja unmittelbar mich, also dich, muss man ja sagen, wesentliche Personalien in eigener Sache. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wisst ihr schon, was der Meier jetzt macht,
ja, genau.
Liebe Hörer?
Ja, der eine oder andere hat es vielleicht ein Stück weit mitbekommen. Ich habe meinen letzten Arbeitgeber IDG verlassen, nach 21 Jahren.
21.
21 Jahre war ich da dort,
ja. Donnerwetter, genau. Das ist eine lange Zeit.
Ist wirklich eine lange Zeit, das stimmt, ja. Habe mich jetzt selbstständig gemacht, das heißt, ich arbeite selbst und das ständig.
Mhm. Habe ich mitgekriegt. Es ist erheblich schwer, dich zum Kaffee trinken zu treffen oder irgend sowas.
Genau. Und ich habe bereits im November letzten Jahres zusammen mit eine Unternehmung gegründet. Dort ist mit dabei der Andreas Wenninger. Mhm. Den kennt vielleicht der eine oder andere Ex-Vorstand von der Synaxon und dessen Frau, die Rosella Wenninger. Mhm. Und jetzt machen wir in der Agentur im Wesentlichen drei Dinge. Also ich versuche da jetzt natürlich meine ganze Erfahrung, die ich dort in 25 Jahren gesammelt habe, einzubringen. Viele wissen ja, dass ich sehr digital affin bin und mir das Thema Netz und vor allen Dingen Inhalte im Netz sehr am Herzen liegt. Und macht natürlich auch riesen Spaß, da jetzt selber was zu machen. Was machen wir konkret? Unsere wichtigste Produkt, also im Wesentlichen haben wir drei Produktlinien. Ich erzähle mal kurz was über die größte und wichtigste. Das ist das Thema Textroboter.
Das habe ich mir schon mal angeschaut. Das ist spektakulär.
Du hast es schon mal anschauen
müssen? Das ist spektakulär. Genau. Ich sag euch mal eins, ihr Produktmeldungen produzierenden Journalisten da draußen, die Zeiten werden hart.
Ja, die Zeiten werden hart. Genau, Textroboter, ganz simpel erklärt, Computerlinguistiker haben sich mal zusammengesetzt, haben 5 Jahre lang an einer Software gearbeitet. Diese Software ist jetzt mittlerweile seit einiger Zeit so weit, dass sie Texte produzieren kann auf Basis vorliegender strukturierter Daten. Und die Texte, die dort ausgespuckt werden, sind so gut, dass sie von denen, die ein Redakteur geschrieben hat, quasi nicht mehr zu unterscheiden sind. Also Andreas, du bist ja auch ausgebildet und liest auch viel. Wir haben eine Probe aufs Exempel mal gemacht mit ein paar. Die Trefferquote war 50-50. Also die
muss man sagen, man kann das schwer unterscheiden.
Genau, und da war ja noch der Hinweis, du pass mal auf, hier hast du zwei Texte. Ja. Eine ist vom Textroboter geschrieben, die andere vom Redakteur. Also da bist du ja bewusst drauf gestoßen worden. Ansonsten sind die Texte von der Qualität, dass sie einfach nicht mehr entscheidend sind. Ja. Das Thema ist aber, dass diese Software auf Basis der Daten in einer Stunde 500.000 Texte produzieren kann. Bei Bedarf natürlich auch mehr. Das ist dann nur noch eine Frage der Rechenpower. Diese Textrobotik wird vorwiegend genutzt heute im Bereich E-Commerce. Mhm. Da ist also ein extrem hoher Bedarf. Die E-Commerce-Betreiber haben ja immer ein Content-Problem. Weil sie natürlich in der Regel Produkte drin haben, ja, die eine Halbwertszeit gerade im IT-Bereich vielleicht von einem Vierteljahr haben, ja, dann kommt schon das Nachfolgegerät. Dann haben sie natürlich das Problem, dass sie entweder keine Texte haben oder mit den Marketingtexten der Hersteller leben müssen. Ja, das tun dann natürlich viele. Das ist dann sogenannter Duplicated Content. Wird von Google überhaupt nicht gerne gesehen. Das heißt, im Google Ranking bringt mir das auch überhaupt nichts. Kann sogar negative Folgen haben. Dann ist natürlich die Zielgruppenansprache mit den einzelnen Texten völlig unterschiedlich. Ja, je nachdem, woher die Texte kommen. Dann wird teilweise selbst ein bisschen was geschrieben. Dann fehlen teilweise Informationen. Also es ist Kraut und Rüben, man kommt eigentlich nie hinterher. Und wenn man Geld in die Hand nimmt und sagt, okay, dann kaufe ich Texte eben bei so einem Textbroker ein, die gibt's ja auch, also da sitzen dann irgendwelche Leute im Ausland, die für wenig Geld die irgendwelche Produktnachrichten oder Produktbeschreibungen zusammenklopfen, mehr recht denn schlecht, zahlst du immerhin für so einen Artikel auch, wenn du gut einkaufst, 9 €. Das heißt, wenn ich jetzt einen Webshop habe mit 20.000 Produkten, muss ich da einfach mal 180.000 Euro in die Hand nehmen, nur um die Texte erstellen zu lassen. Das dauert dann natürlich viele Wochen, bis diese Texte fertig sind oder sie trudeln nacheinander rein. Ich muss sie dann manuell einpflegen und ein paar Wochen später kann ich sie schon wieder rausschmeißen, weil das Produkt schon wieder abgekündigt
ist. Gut, ich muss sie vermutlich ja auch redigieren und muss schauen, ob alle wesentlichen Informationen drin sind.
Ja.
Ob jemand in Fernost weiß, dass in Deutschland vorgeschrieben ist bei, keine Ahnung, Butter die Inhaltsstoffe aufzuführen, ja, oder irgendwie
Warnhinweise, Entsorgungshinweise,
irgendwie solche Geschichten, genau.
Solche Geschichten.
Und muss sicherstellen, dass derjenige, der die Texte schreibt, auch versteht, worum es da beim Produkt eigentlich geht.
Richtig, ja. Und all das kann natürlich mit einer Software nicht passieren. Dort werden im Prinzip einfach die Daten einmal hergenommen. Es wird vorher festgelegt, wie der Text von der Tonalität her sein soll. Mhm. Ich kann genau festlegen, will ich eher einen blumigen Text haben. Ja, also wenn man mal an die Parfümbranche beispielsweise denkt, die wollen natürlich einen sehr emotionalen, beschreibenden Text des Parfüms haben, wo dann von Kopfnoten die Rede ist, von Herznoten und von verschiedensten Aromen und wie die so auf, wie die so wirken und so weiter. Mhm. Ne? Oder Wein zum Beispiel wird ja auch sehr, sehr blumig umschrieben. Bis hin zu IT, die dann eigentlich in der Regel mehr darauf abzielen, möglichst viele Features drin zu haben in ihrem Text.
Features und Specs. Ne?
Features und Specs. Je nachdem wird dann der Text einfach sozusagen programmiert und dann geht man damit an den Start. Und mit so einer Lösung, die natürlich weitaus kostengünstiger ist, als jetzt hier 180.000 Euro auszugeben für einen Textbroker, löse ich natürlich auch dauerhaft mein Content-Problem. Weil ich kann halt auf Knopfdruck, wenn ein neues Produkt reinkommt, das einfach sofort durchbetexten.
Jetzt flechte ich hier an dieser Stelle mal ein. Liebe Hörer, merkt ihr das? Wir sind hier in zwei total wesentlichen Trendthemen unterwegs und der Christian begibt sich hier gerade in so einen Stream. Ich denke, das eine ist dieser absolute Trend zur Digitalisierung von allen Möglichen, was Rechenleistung aus der Cloud tatsächlich möglich macht, mit intelligenten Algorithmen, die da die Sprache generieren.
Ja.
Das ist ja was, das ist ja
schon in Richtung künstliche Intelligenz.
Das ist was wirklich Spannendes. Das ist ja wirklich fortschrittliche Hightech, würde ich mal sagen. Das ist sehr weit vorn dran. Das ist so die eine Geschichte. Und der zweite Trend, in den das reingeht, ist, IT verlässt die eingefahrenen Kanäle und begibt sich plötzlich in ganz andere Bereiche, nämlich bei Unternehmen wie Webshops oder so, in Bereiche wie Produktmarketing, Einkauf. Ich denke, Unternehmensleitung wird sehr interessiert sein an diesen Themen, weil man dadurch Einspareffekte hat. Es greift in die Organisation ein, und zwar in den Bereich, der nicht IT ist. Das heißt, ihr verkauft eigentlich eine Hightech-IT-Lösung an Unternehmen, aber dann nicht an die IT-Abteilung, auch nicht an den IT-Einkauf, sondern tatsächlich an Fachabteilungen. Das heißt, da sind zwei sehr schöne Trends, die man sichtbar machen kann, genau an deinem einen Produktbereich, in dem du tätig bist. Mhm. Und interessant, ich würde mal sagen, interessant wäre es doch, für Systemhäuser generell bei ihren Kunden solche Themen auch zu adressieren, bei Kunden, die viele verschiedene Produkte haben. Ich meine, das kann man ja sehr einfach rausfinden, ob der Kunde in Frage kommt, bei Kunden, die Webshops betreiben etc. pp.
Ja.
Also halte ich für ein lohnendes Betätigungsfeld für Systemhäuser. Und es gibt ja auch ein Partnermodell, habe ich verstanden. Ich habe mir das auch schon mal angeschaut.
Also wir haben die Lösung jetzt schon verschiedentlich vorgestellt bei kleineren, größeren E-Commerce-Shops und Leuten, die auch, oder Unternehmen, die sonst in irgendeiner Art und Weise Content-Bedarf haben. Und das ist ganz erstaunlich. Also sofern man dieses Thema einmal vorgestellt hat, es wird relativ schnell verstanden, wie das funktioniert und in welcher Qualität es funktioniert. Und dann möchte das eigentlich sofort jeder haben, weil es so ad hoc einfach dieses Content-Problem in so einem Unternehmen löst. Also man glaubt es gar nicht, was das für ein extremer Aufwand ist für Unternehmen, sich ständig um diesen Content zu bemühen und hier einfach einen automatisierten Ablauf hinzubringen, ja, dass ich sagen kann, ich muss mich um das Thema Content einfach nicht mehr kümmern. Das Einzige, was ich noch machen muss, ich muss schauen, dass ich gute Daten habe und dass meine Datenqualität stimmt. Das ist heute überhaupt kein Problem mehr, weil Produktdaten beispielsweise bekommst du einfach überall her. Es gibt einfach Unternehmen wie die GfK zum Beispiel, die haben von jedem Produkt, was es in Deutschland auf dem Markt ist, haben die Daten da. Ja. Also die kann man da einfach dazu verwenden. Und von daher ist es sehr, sehr schnell einleuchtend und den Leuten auch sehr, sehr schnell klar, welchen enormen Skalierungseffekt es hat. Ja.
Das ist ein wirklich sehr, sehr spannendes Thema.
Und das Interessante ist jetzt, ich war vor ein paar Tagen bei meinem Arzt und habe mal wieder einen Check machen lassen, ja, Blut abgenommen und so weiter und kam dann mit dem ins Gespräch und er sagte, ja, was machen Sie und so weiter, und habe ihm eben erzählt, dass ich von IDG raus bin und jetzt unter anderem das Thema Textroboter mache. Dann sagt er, ja, Textroboter, das klingt ja interessant, erzählen Sie mal. Habe ich so eine kurze Einführung gemacht in das Thema, sagt er, ach, das hätte ich eigentlich auch sofort gerne. Sag ich, warum? Sagt er, ja, ich verbringe jeden Tag, Tag ein, zwei Stunden damit, Arztbriefe zu schreiben. Ich kriege die Laborwerte, das sind, die, sind Blutwerte und sonstiges. Ich habe die ganzen Werte da, ich muss sie dann jedes Mal wieder neu interpretieren. Ja, ich muss das alles zusammenschreiben und das ist eine Praxis hier in der Innenstadt in München. Die haben teilweise auch ausländische Patienten, also die kommen dann aus Arabien, aus Russland, aus was weiß ich irgendwo.
Fremdsprachige Berichte. So,
und dann genau, dann muss der teilweise eben fremdsprachige Berichte machen. Dann sagt er, das kostet mich dann die doppelte Zeit. Und ob das nicht so ein Textroboter auch könnte? Habe ich gesagt, ja, natürlich, das kann man damit auch machen. Das Interessante ist, der Textroboter beherrscht im Übrigen 12 Sprachen. Derzeit wird in 2 Jahren 42 Sprachen können, also damit rund 98% aller Sprachen, die auf der Erde gesprochen werden, auch abdecken können. Die beiden letzten werden übrigens Finnisch und Ungarisch sein. Das sind die zwei komplexesten.
Oh, Finno-Ugrisch, das ist ganz, ganz
die
fies.
Die beiden komplexesten Sprachen, die es gibt.
Ja, ja, ja.
Und da beißt sich so jeder Computerlinguistiker nach wie vor die Zähne aus.
Das ist schlimmer als Deutsch oder Chinesisch.
Und das heißt, es findet mittlerweile auch sehr viel Einsatz im Bereich funktionaler Texte. Selbiges gilt natürlich für Unternehmen, die viele Daten haben und nachdem jedes Unternehmen heute anfängt, Daten zu sammeln, Daten über Kunden einzusammeln und so weiter, haben die natürlich alle die Herausforderung, sie haben zwar die Daten da, aber sie müssen auch letztlich interpretiert werden. Jetzt kannst du natürlich Datenanalysten einstellen, die dir dann irgendwie zweimal am Tag ein Reporting schreiben, was hier passiert, ja, was da so vor sich geht. Oder eben du machst da so einen Textroboter, packst den da drauf und lässt einfach die Daten reinlaufen und betextest es dann und kriegst dann klare Handlungsempfehlungen. Ja. Ja, das heißt, selbst im Bereich wie Web Analytics, überall, wo Daten erhoben werden, kann man das verwenden. Ja, Geschäftsberichte, Vertriebsberichte, all diese lästigen Aufgaben, die man immer wieder hat und die keiner machen möchte, lassen sich durch sowas eben gut lösen. Wer sich näher mal über das Thema informieren möchte, zumindest mal so ein paar Hinweise, der kann auf unsere Webseite gehen. Das Unternehmen, was wir gegründet haben, heißt Unice. Das schreibt sich UNAICE. So ein richtig schöner Kunstname, Unice. Aber man muss ja immer schauen, was es noch an freien Domains gibt. Das ist ja heute alles nicht mehr so einfach, ohne dass man irgendwie so 5-Worte-Domains hat.
Also ja, da hatten wir das mit unserer Namenswahl besser.
Ja,
mit freie Worte. Wenninger Meier klingt komisch.
Ja, ja, das ist,
oder Meier Wenninger.
Klingt eher nach einer Baufirma ja, oder sowas. Genau. Ne?
Hey.
Genau. Also da in dem Bereich sind wir jedenfalls sehr viel unterwegs und es macht wirklich richtig, richtig Spaß, diese Lösung zu vertreiben und an den Start zu bringen. Wir sind im Prinzip, wenn man so möchte, ein Systemhaus für Content. Also ja. Textroboter ist das eine, dann gibt es das Thema, viele Unternehmen wünschen sich, dass sie heute Inhalte auf ihre Webseite bekommen. Sie wissen, dass es nicht genügt, einfach nur so eine statische Visitenkarte zu haben, sondern da sollte auch ein bisschen was drauf sein. Zum Zweiten wollen sie natürlich auch in die sozialen Medien rein, wissen aber nicht, welche Inhalte dort rein gehören. Mhm. Das ist auch klar, das ist nicht zwingend immer die Kernkompetenz eines Unternehmens, sich mit Inhalten zu beschaffen, schon gar nicht mit der Inhaltserstellung, dem Management von Content. Und deswegen gibt es ja diesen Trend, da hatten wir in den vergangenen Sendungen auch schon mal drüber gesprochen, der nennt sich Content Marketing. Mhm. Also viele Unternehmen beauftragen Agentur, um Inhalte zu erstellen, die dann auf die Webseite draufgepackt werden, in der Hoffnung, dass ich über Google besser gefunden werde, wenn Leute nach bestimmten Inhalten suchen und dann auf meine Webseite kommen. Das ist das eine. Man muss natürlich ganz klar dazu sagen, Content Marketing ist teuer, es kostet Geld, ist aufwendig. Du musst eine Ressource im Unternehmen zur Verfügung stellen, die Partner dann in der Regel mit der Agentur, die beauftragt ist. Und es ist natürlich eine Frage, ob man sich das leisten kann und will. Die Lösung, die wir noch am Start haben von Unice, geht ein bisschen anderen Weg. Da kann uns ein Unternehmen ganz einfach die Themen nennen, für die es steht und wo sie sagt, da hätten wir eigentlich ganz gerne Nachrichten dazu. Und wir haben einen sogenannten News-Aggregator programmiert, der nichts anderes macht als Nachrichten, aktuelle Nachrichten im Netz über so ein Thema einzusammeln. zusammen zu aggregieren und den als einen neuen Newsfeed auszugeben. Und diesen Newsfeed kann man dann ganz einfach in seine Webseite einbauen. Das sind alles keine uniken Artikel, also keine eigenen Inhalte, die man selber geschrieben hat, sogenannter owned Content, also eigener Content. Aber das Problem bei den Unternehmen ist gelöst, sie haben immer frische, topaktuelle Nachrichten zu ihrem Thema auf ihrer Webseite drauf, 24 Stunden lang, jeden Tag in der Woche. Und diese Inhalte werden automatisch in die sozialen Kanäle weitergeschubst. Mhm. So, und damit habe ich einfach schon mal eine Grundbefüllung auch auf meiner Webseite und in den sozialen Medien, kann dann über die sozialen Medien Follower aufbauen, die sich für dieses Thema interessieren. Und sobald ich einen Follower habe, habe ich immer sein Einverständnis, mit ihm kommunizieren zu dürfen. So, und dann kann ich über diesen Kanal mit potenziellen Interessenten und Kunden ins Gespräch kommen. Das heißt, was Content Marketing mit eigenen Inhalten versucht, versuchen wir mit aggregierten Inhalten zu erreichen. Wir haben etliche Newsrooms am Start, zum Beispiel zum Thema Artificial Intelligence. Früher hatte ich mal das Thema Internet of Things gemacht, kommen wir später auch noch drauf. Ja. Da ist es gelungen, binnen 3 Monaten 8000 Follower aufzubauen auf Twitter. 8000. Hallo? Also das ist enorm, ja.
Das ist sehr gewaltig.
So, und mit den 8000 Followern kann ich jetzt kommunizieren, ja. Ich kann jetzt natürlich auch mal meine eigenen Botschaften in meine Nachrichtenstrom mit einbauen und die Leute darüber informieren. Also, das ist eine ganz interessante Herangehensweise und vor allen Dingen sehr, sehr schnell erledigt. Genügt's, wenn uns ein Unternehmen sagt, Thema XY? Hätten wir gerne, dann stellen wir das zusammen und dann kann es auf die Webseite
ankommen. Und auch hier sieht man wieder das Thema Digitalisierung und dazu noch das Thema Automatisierung, die ja ganz eng dranhängt. Das Ganze auf Webtechnologie und das zeigt ja auch sehr schön, Christian, welche neuen Geschäftsideen und Geschäftskonzepte sich eröffnen für Dinge, die es so bis jetzt noch gar nicht gegeben hat. Und das gibt ja eine sehr interessante Entwicklungsperspektive für viele Hightech-Häuser, die sich heute überlegen, wo gehen wir eigentlich hin? Mhm. Content ist ein gigantisches Thema. Überhaupt dieses ganze Thema Marketing. Ich meine, wir sind auch in der Schiene drin.
Ja.
Wir arbeiten da total anders. Wir sind nicht automatisiert. Wir haben eine ganz andere Herangehensweise als die Freiraum.
Ja, ihr macht da auch andere Produkte.
Aber wir machen da andere Produkte. Aber der Trend und die Perspektiven, die sich über Digitalisierung hier öffnen, sind ja gigantisch. Und das ist ja jetzt ein Zipfel von vielen Zipfeln, die gerade runterhängen und die man aufnehmen kann und an denen man weiterarbeiten kann. Und umso schöner, wenn man ein Haus ist, was schon mit Hightech-Themen verbandelt ist mit mittelständischen Kunden, die inzwischen, wie wir gelernt haben, den Widerstand gegen die Cloud aufgegeben haben.
Genau.
Um das mal so zu sagen. Also finde ich wirklich interessant. Und ich fand auch die Geschichte mit den Sprachrobotern, das war jetzt schon ein schöner sozusagen Mini-Schwerpunkt für diese Sendung. Also das ist schon recht interessant.
Genau in diese Richtung.
Die Geschichten, die man da inzwischen automatisiert machen kann. Das ist schon wirklich toll. Und ich denke, man sollte das wirklich den Hörern nahelegen. Beschäftigt euch mit solchen Themen, die mit IT ganz viel zu tun haben, aber etwas abseits sind dieses klassischen IT-Mainstreams, von dem bis heute viele leben. Verkauf von PCs. Von PCs, Servern und Netzwerkprodukten.
Ja, es lohnt sich auf alle Fälle mit dem Themen zu beschäftigen und ich bin immer wieder fasziniert, wie man heute auf intelligente Art und Weise Dienste miteinander verknüpfen kann. Also wenn man das Toolset da sozusagen mal an Start hat, braucht man eigentlich nur noch ein bisschen Gehirnschmalz reinzustecken, um zu überlegen, wie kann ich die Sachen miteinander verknüpfen und wie ist die Zielsetzung. Und wenn man dort einfach ein bisschen recherchiert und Dinge ausprobiert und da offen gegenüber jeglicher Technik ist, die da draußen ist und einfach auch neugierig ist auf die Dienste, auf die super Dienste, die es da teilweise draußen gibt, stößt man auf ganz tolle Sachen und da lassen sich einfach neue Produkte entwickeln, ja, indem man die einfach intelligent miteinander verknüpft und sagt, da kannst du dieses oder jenes Thema damit lösen. Ja. Also der News-Aggregator, den wir beispielsweise verwenden, der basiert auf Kerntechnologien, die es einfach gibt. Aber die intelligente Verknüpfung damit, die erschafft einen neuen Mehrwert, den es so bisher einfach noch nicht gegeben hat. Und der sorgt dafür, dass heute eben Unternehmen automatisiert Inhalte auf ihre Webseite bekommen. Ist toll. Es war einfach bis daher nicht möglich oder mit enormem Aufwand möglich. Und heute kann man das einmal anflanschen und dann läuft das Ding die ganze Zeit, ja, und der Content wird reingeschoben und dann in die sozialen Netze rausgeschoben. Also das ist wirklich sehr, sehr schön. Und was ich auch noch erzählen möchte, was vielleicht mal ganz interessant ist, nachdem wir die Unternehmung gegründet haben und auch an den verschiedenen Standorten sitzen, war für uns natürlich auch die Frage, wie arbeiten wir zusammen? Mhm. Ja, wie kommunizieren wir? Welche Dienste nutzen wir? Wie greifen wir auf Daten zu? Und so weiter und so fort. Und da war natürlich vollkommen klar, dass wir alles, was wir tun, in der Cloud tun müssen. Es war einfach logisch.
Ihr sitzt in Bielefeld und ihr arbeitet zwischen Bielefeld und München.
Genau.
So. Und mit Freelancern, die noch wo ganz anders sitzen.
Genau, also mittlerweile 9 Mitarbeiter und da haben wir auch von Anfang an gesagt, was wir auf keinen Fall wollen, ist Kommunikation per E-Mail. Und wir haben
E-Mail ist
tödlich.
Ich stelle es immer wieder fest, E-Mail ist wirklich ganz böse.
Ja, E-Mail ist wirklich böse und schlimm. Also vor allen Dingen, wenn man an Projekten arbeitet und dann besprechen zwei Leute irgendwie per E-Mail irgendein Projekt. Das geht dann pingpongartig hinterher. Plötzlich kommt noch irgendeine Kopie drauf. Dann wird noch irgendwie was weitergeleitet. Dann kommt wieder einer runter. Dann wird der Verteiler wieder aufgebohrt. So, und jedes Mal, wenn irgendwelche Fragen auftauchen, weiß man nicht, wo ist das eigentlich genau gestanden. Man muss alle E-Mails nochmal durchschauen. Man kann natürlich suchen. Aber es ist schlicht und einfach die Hölle. So, und wir haben uns da einfach auch mal verschiedene Tools angeschaut und ein Tool, was derzeit sehr im Fokus ist von vielen, heißt Slack. Der eine oder andere hat vielleicht davon schon mal gehört. Das ist im Prinzip, wenn man es einfach sagen wollte, Instant Messaging, aber man kann spezielle Kanäle aufmachen. Also man kann zum Beispiel für jedes Projekt oder für jeden Kunden, was man hat, einfach einen Kanal einrichten und alle Beteiligten werden in diesen Kanal eingeladen und kommunizieren dann dort. Ja, inklusive Dateiablage, inklusive irgendwelchen Anmerkungen und so weiter und so fort. All das ist dort möglich. Und ich hab sozusagen meinen ganzen Kommunikationsstrang zu diesem Projekt immer an einer Stelle. Egal, ob einer dazukommt, ob einer weggeht, es ändert sich einfach nichts. Ja. Und das ist einfach toll und ist so wahnsinnig effizient. Mhm. Und unser E-Mail-Aufkommen ist vielleicht noch 1%. Es ist einfach weg. Und es fehlt mir nicht, ehrlich gesagt. Überhaupt nicht. Es fehlt mir überhaupt nicht. Ja, weil ich einfach wirklich weiß, wo ich die Sachen finde und das sauber dokumentiert ist auch und das ist wirklich klasse. Also was ich damit sagen will, wenn man heute die Chance auch hat, von null sozusagen anzufangen auf der grünen Wiese, ist die prinzipielle Herangehensweise schon mal ganz eine andere, weil man nicht mehr über die alten Medien sozusagen nachdenkt oder über die alten Technologien nachdenkt. Ne? Natürlich nutzen wir dann Videoconferencing, wenn wir etwas zu besprechen haben. Natürlich nutzen wir Funktionen wie Screensharing und so weiter und so fort. Und wenn wir mit dem Kunden kommunizieren, fahren wir nicht zwingend 200 Kilometer, nur um mal 5 Folien zu zeigen. Das machen wir natürlich in einer Web-Online-Konferenz. Ja. Ich meine, das sind ganz, ganz tolle Möglichkeiten, die man da heute hat.
Das Schöne ist, man muss sich nicht mehr einen Web-Konferenzraum einrichten für 50.000 Euro.
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
Jetzt werden viele unserer Hörer sagen, ja, das ist doch scheiße, denn davon lebe ich doch eigentlich, dass ich das mache. Und wir haben gesehen, eine der großen Übernahmen ist ja Polycom gewesen. Videoconferencing-Anbieter von High-End, von Low-End, aber auch High-End Videoconferencing-System, Videoconferencing-Räumen und durch Mitel. Und jetzt kann man ja sagen, das ist doch irgendwie blöd, wenn man nichts mehr braucht. Und dann kann man aber auf der anderen Seite sagen, okay, es gibt Kontexte, in denen braucht man dieses High-End-Equipment sehr wohl, weil bestimmte Ansprüche damit verbunden sind oder weil die Geschichten so extrem groß werden, dass das dann so nicht abbildbar ist über Webcam und dünne Leitung. Und auf der anderen Seite muss man dann aber auch dazu sagen, all diese Dinge verbreitern den Markt so enorm. Und jetzt kann man hergehen und sagen, okay, der Andreas Wenninger beschäftigt sich mit solchen Tools extrem viel. Und du bist sehr technisch affin, Christian, und kannst die dann auch aufsetzen. Aber der Großteil der mittelständischen Unternehmen kann das nicht. Die wollen sich nicht damit beschäftigen. Die werden das auch nicht tun. Die brauchen jemanden, der kommt, mit denen spricht und denen all die coolen Tools zeigt und sagt, Freunde, so könnt ihr ab morgen auch arbeiten. Ich richte euch das ein. Ich verdiene mein Geld nicht mit Lizenzen. Ich verdiene mein Geld mit der Beratung.
Ganz genau.
Ich verdiene mein Geld mit dem Betrieb. Und das ist ja was, wo sich unser Kanal erheblich ändert, beziehungsweise wo die Themen erheblich shiften. Mhm. Jetzt greife ich einfach mal vor, aber das ist ja völlig belanglos. Es ist sowas Ähnliches wie eine Personalie, na vielleicht nicht mehr, weil er den Shop schon länger macht. Ich hatte ein recht interessantes Gespräch kürzlich in Bochum im Umfeld der Channel Trends and Visions, der Hausmesse der ALSO, mit Michael Gerix. Michael Gerix ist der neue oder vielleicht nicht mehr ganz so neue Cloud-Verantwortliche bei der ALSO. Der hat bei der ALSO ursprünglich im Softwarebereich angefangen, betreut die Themen elektronische Software-Distribution und POSA und inzwischen auch die Cloud-Thematik. Wir haben uns darüber gesprochen, was er so macht, was so sein Aufgabengebiet ist. Und er sagt, er betreut den Cloud-Shop und eigentlich ist sein Job, diese coolen Apps zu finden. Und wir haben uns dann so ein bisschen ausgetauscht, was wir verwenden, was ihr verwendet, was er so auf der Liste stehen hat. Der hat also Tools, die eigentlich in der Distribution niemals genommen worden wären in der Vergangenheit. Er hat ein HR-Tool, so ein Human Resource Software, das ist ein Aufsatz auf Dynamics, glaube ich, beziehungsweise auch auf Outlook von einem Microsoft-Partner entwickelt. Das haben die jetzt bei sich auf den Marktplatz aufgenommen. Das distribuieren sie nicht, sondern der Microsoft-Partner bietet das auf dem Cloud-Marktplatz tatsächlich an, wie auf einem Marktplatz, und sie geben ihm die Infrastruktur dafür. Und der Gerix sagt, wenn mich die Leute heute fragen, was sollen wir denn tun? Also in welche Richtung sollen wir denn gehen? Dann sag ich denen, Mensch, kümmert euch doch um diese coolen Tools, die es da gibt. Kümmert euch um Businessprozessberatung. Ich mache das auch. Ich mache das aus einem anderen Blick. Ich mache das von der ALSO-Brille. Was brauchen wir auf unserem Marktplatz? Wir brauchen unseren Marktplatz, was den Unternehmen weiterhilft. Müssen das kommerzielle Tools sein oder nein, ist es belanglos, was es für welches sind? Wichtig ist, dass das Angebot seriös ist, dass den Anbieter morgen noch gibt, dass die Software funktioniert. Das müssen wir sicherstellen. Aber kümmert euch doch hier um die Beratungsansätze. Das ist cool. Das ist bei Unternehmen nachgefragt. Man entwickelt eine sehr viel tiefere Kundenbindung. War ein wahnsinns interessantes Gespräch, was ich mit jemandem gehabt habe aus der Distribution, wo man dann gedacht hätte, okay, der arbeitet beim Distributor? Nee, doch. Distribution
ja, verfolgt solche Ansätze.
Interessant.
Ja, ist ja eigentlich auch logisch. Ich meine, wenn die, also da in Richtung Beratung zu gehen, ist finde ich auch den absolut richtigen Ansatz. Und vor allen Dingen, wenn man die Nöte und Sorgen und Bedürfnisse von bestimmten Fachabteilungen kennt und sich da mal ein bisschen reinarbeitet und man schaut, was gibt's da eigentlich für Cloud-Dienste, für Tools und so weiter, und solche Unternehmen oder Fachabteilungen dahingehend dann berät und das einführt und die Leute da mal für dieses Thema auch begeistert, das ist ein schönes Betätigungsfeld, absolut, ja. Sehe ich ganz genauso. Also wenn wir immer wieder mal, wir haben es ja euch beispielsweise mal unser CRM-System vorgestellt, genau.
Und wir haben es dann eingeführt.
Und die habt's dann eingeführt.
Das war so ein klassisches, ich würde das nicht Beratungsprojekt nennen, aber so, das war schon so ähnlich. Referenz-Selling.
Genau, war so Referenz-Selling, wobei jetzt hier kein Geld geflossen ist in keine Richtung, sondern war einfach mal, um's euch zu zeigen, ja, weil wir uns halt alle gut kennen, aber das Ganze kann man natürlich auch zu einem Geschäft ausbauen, das ist überhaupt keine Frage, ja. Das geht oder Slack mal einzuführen. Es muss ja nicht immer im kompletten Unternehmen beginnen, ja. Man kann das ja mal in einer Abteilung damit anfangen, ja. Ich meine, natürlich muss so ein Unternehmen ein Stück weit offen dafür solche Themen sein. Ich weiß natürlich auch, dass es viele Unternehmen gibt, die das so restriktiv sind, ja, die also überhaupt nichts erlauben. Ich komme oft in Unternehmen rein, da gehst du dann bei denen ins WLAN oder kannst hier irgendwie ans Netz rangehen. Und dann willst du da bestimmte Sachen aufrufen und es geht einfach nicht. Weil die schlicht und einfach
alles haben.
Zumachen, was nur irgendwie geht, ja. Und sowas kann ich persönlich einfach überhaupt nicht nachvollziehen. Ja? Also so kann man nicht digital leben, wenn man es einfach künstlich ständig verknappt.
Ja.
Ja? Und ja, natürlich kommen dann immer die Argumente, ja, aber ich will nicht, dass die Leute alle dauernd auf Facebook umeinander surfen und so weiter und so fort. Ja, da kann ich natürlich ein Stück weit verstehen, aber das ist nicht alles.
Das ist aber nicht das, was die Leute tun.
Nein, das tun sie auch nicht. Ja,
also, wir sind ja im Unternehmen und nicht im Kindergarten, ich meine.
Ja, also da würde ich ehrlich gesagt, also da wäre meine Empfehlung, einfach mal ein Stück weit mehr loszulassen und die Leute einfach zu ermuntern,
dass sie in der
digitalen
so,
Welt draußen unterwegs sind.
Sagen wir mal so, wer das Problem hat, dass seine Leute permanent auf Facebook unterwegs sind.
Der hat ganz andere Probleme.
Der hat ein ganz anderes Problem grundlegend. Ja. Der hat ein Problem mit seinen Mitarbeitern, der braucht andere.
Ja.
Oder er braucht ein anderes Arbeitsumfeld und da ist irgendwie ganz anders der Wurm drin.
Absolut,
genau. Und da bringt Restriktion eigentlich gar nichts, weil es das Problem nur vertieft.
Ja. So,
weil dann machen die Leute halt was anderes, dann spielen sie halt Solitär oder sowas.
Genau, so und der dritte Bereich, den sage ich jetzt nur noch mit einem, mit zwei Sätzen, dann muss nochmal. Wir sind
ja immer noch bei deiner Person.
Ja, da sind wir noch gar nicht
vorwärts gekommen.
Da muss auch mal
Schluss sein, oder?
Aber vielleicht interessiert es ja doch den einen oder anderen, was ich in Zukunft mache. Also der dritte Bereich, wir bauen Websites. Und zwar ganz spezielle, nämlich sogenannte Customer-Centric Websites. Wer mal nachlesen will, was es damit auf sich hat, wie gesagt, unice.de kann er sich das alles mal so ein bisschen anschauen. Bitten zu entschuldigen, die Webseite ist noch im Aufbau, die ist noch nicht perfekt, da ist auch noch nicht alles drin. Aber das kennt ja jeder Betreiber einer Webseite kennt es. Insbesondere.
Und ich weiß gar nicht, warum du da jetzt gerade so lachst, Herr Meier. Schau mal, was schneller geht.
Ja, genau. Wir haben zumindest schon etliche Seiten mehr.
Sensationell.
Also, der kann sich das dort auch mal anschauen.
Finde ich total gut, werde ich mir anschauen, werde ich mich inspirieren lassen.
Genau. Und selbstverständlich kann man mich auch auf andere Themen ansprechen. Diejenigen, die mich kennen, natürlich stehe ich für das Thema Moderation zur Verfügung. Ich stehe natürlich für Schulungen, Workshops zur Verfügung innerhalb von irgendwelchen Häusern. Wenn es um Social Media geht, wenn es um Content-Themen geht, kann man mich natürlich auch jederzeit ansprechen. Oder wenn jemand drauf Bock hat und sagt, wir würden gerne noch einen Podcast machen.
Ja, da sind wir total gut ansprechbar. Ja, also sensationell, weil das Thema Podcasting ist ein boomendes.
Da kommen wir vielleicht nachher noch.
Da kommen wir nachher noch dazu, weil ich berichte nachher noch von der Veranstaltung, die nicht mehr Podlove heißt.
Genau.
In Berlin, die Subscribe.
Ja. So, jetzt habe ich genug geplugged oder Self-Plugging betrieben. Aber irgendwann muss ja die Botschaft auch raus und nicht nur das, sondern viele fragen auch nach, was machst du denn jetzt eigentlich? Und da ist vielleicht
der. Ja, das Interessante, habe ich mal nachgefragt, was macht denn der Christian Meier eigentlich? Aha. Und dann hieß ja, der macht mit Wenninger was zusammen. Und das ist mit Andreas Wenninger, und dann nein, mit seiner Frau. Mhm. Und ich dachte, ups.
Achso,
merkwürdige,
das ist ein falscher
merkwürdige Signale. Apropos, was macht jetzt eigentlich?
Ja.
Gabi Pohl ist wieder da.
Hast du auch mit? Die hat den Sattel sozusagen auf die Seite gelegt.
Nee, das glaube ich nicht.
Hatte die nicht mit Pferden nach ihrem Weggang?
Ja, die hat einen Pferdehof anscheinend, ja, ne? und macht da so Management-Trainings, Management-Seminare, betreutes Managen mit Pferd.
Ja.
Die Tätigkeit stellt sie ja immer wieder ein bisschen zurück und kommt dann oft wieder drauf, dann doch wieder drauf. Sie stellt es im Moment wieder zurück, weil sie ein Angebot bekommen hat, was sie nicht ablehnen konnte. Mhm. Sie ist bei Oracle als Vertriebsdirektorin. Bei Oracle, wir erinnern uns, ist ein alter Bekannter, der mit Gabi Pohl schon bei HP zusammengearbeitet hat, der die Gabi Pohl von Dell zur HP geholt hat. Das ist der Frank Obermeier.
Ach ja, natürlich.
Genau, der früher bei PPS Deutschlandchef gewesen ist, der schließlich bei Oracle gelandet ist und ich meine als Deutschlandchef, ich bin mir aber nicht ganz sicher, aber ich denke ja. Wir haben auch darüber berichtet. Jetzt hat er Gabi Pohl nachgeholt. Wir wollten eigentlich mit ihr im Vorfeld noch sprechen. Das ist aber nicht zustande gekommen, das Gespräch. Das werden wir in Kürze nachholen. Weil Gabi Pohl dabei ist, ich meine in Amsterdam, ein großes Cloud-Vertriebsteam für Oracle aufzubauen. mit sehr vielen Vertriebsmitarbeitern, die sie gerade einstellt. Und da ist sie natürlich deutlich beschäftigt. Wir wissen deswegen noch nicht exakt, was es damit auf sich hat. Gabi Pohl ist ja jemand, der aus dem Indirekten kommt oder im indirekten Kanal stark verwurzelt ist, hat bei Oracle allerdings anscheinend einen Direct Sales Job. Was uns aber wirklich sehr interessiert, und da werden wir deutlich nachfragen, ist, wie verträgt sich eigentlich der Direktvertrieb bei Oracle mit dem indirekten Kanal, der bei Oracle ja auch kein schwacher Kanal ist, mit sehr loyalen, sehr langjährigen Systemhauspartnern, die immer mal wieder, ich sag mal vorsichtig diplomatisch, ein wenig leitgeprüft sind, ob dessen, was Oracle da so als amerikanisch börsengelisteter Konzern mit einem sehr starken Gründer jeweils treibt. Kann man so sagen, oder? Mhm. Apropos jeweils treibt. und HP. Von HP ist ein sehr langjähriger Mitarbeiter vor, ich denke mal, anderthalb Jahren circa zu Lenovo gewechselt, nämlich Eric Cador.
Ja.
Channelcast berichtete vor vermutlich 12 Folgen oder sowas. Mhm. Die Meldung jetzt, und das war etwas auch nicht ganz leise über LinkedIn verbreitet, auf seinem eigenen Kanal, also Eric Cador über LinkedIn, gibt bekannt, dass er bei Lenovo aufhört, in Sackhaut, die Brocken hinschmeißt, nämlich following strategic disagreements.
Der bringt's gerne mal auf den Punkt.
Lenovo today.
Redet da gar nicht lange rum.
Ne, der sagt ganz unverblümt, wie es ist. Was mich natürlich deutlich interessiert hätte, ist, worin genau diese strategic disagreements bestehen. Das hat er nicht gesagt. Darüber kann man viel und lang und so weiter diskutieren und spekulieren, was wir vielleicht an der Stelle nicht unbedingt tun, aber wir sprechen über diesen ganzen PC-Marktkomplex vielleicht entweder in dieser Sendung oder in einer der nächsten nochmal eine etwas größere Tiefe. Interessant ist dann aber die Nachfolgepersonalie. Nämlich als Europachef bei Lenovo übernimmt den Job ein ebenfalls alter Bekannter, Luca Rossi. Luca Rossi war unmittelbar, bevor er zu Lenovo nach Südamerika oft in die Verantwortung gegangen ist, Europachef bei Acer und kam von Asus und gilt als sehr guter Kenner des PC-Markts und sehr versiert vor allem im Consumer-Geschäft. Aber nicht nur unbedingt im Consumer-Geschäft. Also eine recht interessante Personalrochade. Soweit ich weiß, hat Luca Rossi, aber da bin ich mir nicht 1000% sicher, hat Luca Rossi bei Acer schon zusammengearbeitet mit Gianfranco Lanci, der bei Acer ja vor seinem Job bei Lenovo bei Acer Chef vom Ganzen war.
Ja, ich meine die Zahl der großen PC-Hersteller, zu denen man wechseln kann, der wird ja auch immer kleiner. Ne?
Schmilzt dramatisch, ja.
Wechseln zwischen Acer, Lenovo, HP.
Dell.
Mehr ist er dann schon fast nicht
und
mehr.
Und da wird die Luft dann schon dünn. Ja. Und bei den restlichen ist nicht klar, in welcher Form sie fusionieren.
Genau.
Was ja auch noch ein Thema ist. Wir haben eigentlich gedacht, sie hätten schon fusioniert, aber irgendwie laufen die gerade wieder alle auseinander und konnten sich nicht einigen. Rede ist von Sony, Toshiba und Sony, Toshiba und Fujitsu.
Ja.
Beziehungsweise nicht Sony, sondern Wayo.
Wayo, richtig. Ja, die Marke Wayo, ja.
Die Marke Wayo, die einem Investor
gehört. Die hatte ja Sony veräußert.
Exakt. Und da hatte man ja überlegt zu fusionieren.
Richtig.
Toshiba.
Hört man aber nichts mehr davon, ne?
Das letzte, was man gehört hat, ist, dass die Gespräche wohl abgeblasen wurden.
Aha.
Ich meine, Toshiba wäre ausgestiegen und es ist völlig unklar, ob und wie es da weitergeht. Das Schöne ist, das ist alles so eng verzahnt. Gabi Pohl ist ja heute bei Oracle, war davor bei Toshiba, war davor bei HP, PPS, war davor bei Dell. Also das heißt, wir haben in Gabi Pohls Person, in den Personalien heute drei wesentliche PC-Hersteller vereint und die anderen kriegen wir zusammen, wenn wir Luca Rossi und Erik Kador zusammen addieren.
Jetzt ist er im Softwarebereich jedenfalls tätig, ne?
Jetzt ist er im Softwarebereich und
der Frank
Obermeier auch, da ist die Auswahl noch deutlich größer.
Deutlich größer, ne?
Obwohl sich das Geschäftsmodell da natürlich erheblich dreht, weg von Lizenzen, weg von Volumenlizenzen. Und ich denke, da können viele Systemhäuser schon ein Lied von singen, dass da auch nichts beim Alten geblieben ist und dass da auch große Verschiebungen auftreten.
Richtig, ja.
Jetzt haben wir fast alle Branchen durch, bis auf Netzwerk.
Genau, da haben wir auch noch eine schöne Personalie. Ja, ne?
Im Netzwerksegment. Christian, sagst du.
Ja, da ist der Michael Dobmeier wieder aufgetaucht, der viele lange Jahre bei AVM war und war dort für den Channel verantwortlich. Der hatte dann AVM verlassen im letzten Jahr,
Das war letztes Jahr zur CeBIT oder sowas.
So um den Dreh rum, hätte ich auch gesagt.
Das ist ein Jahr her, würde ich mal sagen.
Dürfte ein gutes Jahr her sein. Und Michael Dobmeier ist jetzt wieder aufgetaucht und der Branche auch treu geblieben. Er ist jetzt nämlich bei TP-Link. Ebenfalls ein Anbieter von Netzwerktechnologie. Und ich weiß zwar nicht, in welcher Funktion er da, weißt du das?
Ich schaue gerade.
Aber sicherlich irgendwie Vertrieb oder Partner.
Sales Director B2B.
Ja,
Sales Director. Und er ist dann nämlich der Kollege vom Thomas Jell. Mhm. Thomas Jell, der früher bei Netgear war, ist jetzt nämlich Sales Director Consumer bei TP-Link. Ja,
also auch hier wird immer wieder Ringelrei gespielt.
Auch hier ist immer wieder geht keiner verloren. Thomas Jell traf ich übrigens und greife ein bisschen vor auf der VIP-Veranstaltung bei der Ingram Micro zu einem Top. Mhm. Die ist ja auch in der Zwischenzeit in unserer langen traurigen schlimmen sendungslosen Zeit hat ja auch stattgefunden.
Hat auch stattgefunden.
Da müssen wir natürlich dann auch gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen.
Ja. Können wir gerne machen. So, über das Thema hatten wir, was du als nächstes eingetragen hast, habe ich schon kurz gesprochen. Hier Störerhaftung ist aufgehoben.
Genau, da kommen wir vom Netzwerkbereich gleich übergangslos zur Netzwerktelekommunikation.
Ja, eins wollte ich noch kurz erwähnen. Ich hab gestern nochmal ein bisschen drüber gelesen, über das Thema Störerhaftung und da war unter anderem und bei einer Meldung ein Kommentar drunter, ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Man kann doch schon seit Jahren ein öffentliches WLAN betreiben und Gästen zur Verfügung stellen oder in die Ferienwohnung einbauen, ohne dass man irgendwelche rechtlichen Sachen befürchten muss. Denke ich mir, wieso? Wie soll das gehen? Und tatsächlich hatte der dann auf ein Produkt hinverwiesen, was ich mir gestern mal ein bisschen angeschaut habe, was ich echt interessant fand. Das Produkt nennt sich Beschützerbox. Bisschen eigentümlicher Name, aber unter der Domain beschützerbox.de, also das Ü natürlich dann übersetzen in UE, Beschützerbox, ein Berliner Unternehmen, die haben einen WLAN-Router, ist vermutlich sogar irgendein Markengerät, aber sie haben es irgendwie einen eigenen Aufkleber drauf gemacht, eine Box an den Start gebracht, die sehr interessant ist. Die stellt ein WLAN zur Verfügung. Wenn sich dort jemand verbindet mit dem Router, passiert Folgendes: Alle Anfragen landen auf dem Server von beschützerbox.de zunächst. Ja, also geht nicht sofort ins Netz raus, sondern geht erst zu denen auf den Server und von dort aus wird die Anfrage dann rausgegeben. Das heißt, die IP-Adresse, mit der die Anfrage dann draußen im Netz auftaucht, ist immer die von beschützerbox.de.
Okay.
Ja. Mhm. So, und das heißt, selbst wenn irgendjemand oder ich ein WLAN zur Verfügung stelle für irgendjemand und der macht dort jetzt irgendwas Illegales, also der lädt jetzt hier das neueste Album von Rihanna herunter, ja, so, macht er irgendwie was.
Er piratet Musik.
Piratet Musik.
Wie jeder andere auch, der das gerne.
Genau. Dann wäre sozusagen für jemand, der diesen Vorgang beobachtet, nur feststellbar, dass die IP-Adresse von einem Unternehmen in Berlin kommt. Das könnte man dann irgendwie herausfindig machen. Und die Abmahnung würde dann auch nach Berlin gehen. Mhm. Und dadurch, dass der diesen Dienst zur Verfügung stellt, sind die Telekommunikationsprovider und nicht dazu verpflichtet, die Daten zu speichern.
Okay.
Und damit läuft diese Abmahnung ins Leere.
Okay.
Und das ist die Begründung dafür, dass man das eigentlich schon seit Jahren sozusagen machen kann durch diesen technischen Trick, muss man sozusagen. Und das finde ich also ganz interessant. Gut, demnächst wird es wahrscheinlich Beschützerbox nicht mehr geben, weil jetzt keine zwingende Notwendigkeit mehr da ist. Ja. Aber trotzdem, also das lohnt sich mal anzuschauen, auch vielleicht für Händler, die sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigen und ihren Kunden immer sagen oder Unternehmen sie fragen, wir würden gerne für unsere Gäste oder was weiß ich oder ob es Freibad ist oder ist ja völlig wurscht. Also die Leute erwarten ja heute einfach, dass das WLAN verfügbar ist.
Ja.
Und da wird halt oft einfach immer damit gekontert, ja, das würde ich aber nicht tun und ist so gefährlich und so richtige Geschichte und Abmahnung und so weiter. Die sollten sich mal das Produkt anschauen. Echt interessant. Also das kann man bestimmt auch, gibt's bestimmt auch ein Partnermodell oder sowas. Ist wirklich eine schöne Lösung.
Erzähl mal noch ein bisschen was über Störerhaftung. Und dass sie weg ist.
Mei, was soll ich da noch großartig erzählen? Also noch ist es ja nicht durch. Also ist jetzt allerdings beschlossen worden, die Unionspartei und die Opposition waren sich halt lange Zeit da nicht wirklich einig. Auch innerhalb der Koalition gab es unterschiedliche Meinungen. Und kurz nach dem Besuch der Frau Merkel auf der CeBIT hat sie mal wieder gemerkt, Thema Digitalisierung ist doch irgendwie ziemlich wichtig und sollten doch jetzt vielleicht mal schauen, dass wir hier überall Netz zur Verfügung stellen. Und dann ist ihr offensichtlich das Thema WLAN und öffentliche Hotspots wieder in den Sinn gekommen. Da hat sie wohl mal auf den Tisch gehauen und gesagt, so, jetzt gebt mal Gas bei dem Thema. Und hat dann tatsächlich nur ein paar Wochen gedauert. Und ist jetzt sehr weitreichend. Also wir werden in Zukunft, wird man einfach WLAN einrichten können, das öffentlich betreiben können, ohne Gefahr laufen zu müssen, sofort verknackt zu werden bei Wasser und Brot, wenn irgendwie ein illegaler Upload oder Download stattfindet. Man ist natürlich nicht ganz frei davon, also wenn festgestellt wird, dass das regelmäßig dazu genutzt wird, also dass da sagen wir mal, ganz bewusst darüber krumme Dinge laufen, kann man natürlich noch in Haftung genommen werden. Das ist keine Frage. Aber wie das genau dann in den Ausführungsbestimmungen letztlich herauspurzeln wird, das ist noch nicht bekannt. Aber es ist auf alle Fälle schon mal ein Weg in die richtige Richtung. Und ich finde es einfach auch angemessen, dass wir, wird natürlich noch ein bisschen dauern, aber dass man WLANs einfach überall zur Verfügung hat. Ja. Und natürlich sollte man schauen, es ist immer klar, für jemand, der sich auch in ein freies WLAN einwählt, muss man natürlich auch immer ein bisschen aufpassen. Was ist das für ein WLAN? Was passiert da? Kann man natürlich auch mal entsprechend das auch verarbeiten, um das ein Stück weit mit abzusichern. Ja. Ich glaube, viel mehr gibt es da zum Thema Störerhaftung auch nicht zu sagen.
Wir hatten es ja auch schon ein paar Mal besprochen und vielleicht sollten wir die alte Sendung mal gucken, wo wir es besprochen. Du hast doch mal einen Schwerpunkt dazu gemacht.
Zu was?
Störerhaftung.
Habe ich?
Ich glaube ja.
Kann sein, ja.
Ich meine ja.
Kann sein.
Ich habe es irgendwie so irgendwie im Hinterkopf. Mhm. Vor gefühlt 20 Sendungen oder sowas.
Okay. Schlimmer als vor 20 Jahren.
Schlimmer als vor 20 Jahren.
Das steht ist hier drin.
Andreas, das hast du eingetragen.
Das ist schlimmer als vor, das habe ich eingetragen, das stimmt. Das stimmt.
Ja, muss ich sagen, habe ich eingetragen. Und zwar bin ich ja in den letzten Monaten, muss man schon fast sagen, auf zwei großen Distributorenveranstaltungen unterwegs gewesen, habe viele Leute getroffen, war auf anderen Veranstaltungen auch unterwegs, habe mit recht vielen Menschen gesprochen in der Branche und bin auch auf dieses Zitat gestoßen. Und zwar geht's um Folgendes, es geht um Überproduktion, Überkapazitäten, also um ein sehr sehr klassisches traditionelles Channel-Thema, von dem ich eigentlich gedacht habe, dieses Thema ist überholt für alle, ein für alle Mal. Die Industrie arbeitet viel, viel professioneller. Es gibt Supply Chain-Lösungen,
Planungstools, es
gibt Planungstools,
Monitoring,
Abverkaufsreports, Zahlen, Big Data-Projekte und Analysen und. Und es kommt nicht mehr zu schlimmen Allokationssituationen, wo überhaupt hinten und vorne nicht genug Ware da ist. Dazu kommt es im Moment auch nicht wirklich. Mhm. Da mag es exotische Bereiche geben, in denen es dazu, in denen sowas passiert. Tatsächlich geht es um Überkapazitäten.
Redest du jetzt von PCs oder Hardware im Allgemeinen?
Und ich rede nicht nur von PCs.
Ah, okay.
Ausgegangen ist mein kleines Nachforschungsprojekt natürlich von PCs. Mhm. Wir sehen, der PC-Markt ist stark rückläufig. Im vergangenen Jahr hat es erhebliche Preiskämpfe gegeben im PC-Markt, die damit zu tun hatten, dass der Dollar extrem angezogen hat gegenüber dem Euro, dass viele die Hütte voll hatten, dass zwei große Anbieter sich eine extreme Preisschlacht geliefert haben.
Das finde ich gerade witzig, Andreas, wo du das Thema Preisschlacht und Preiskampf nennst.
Sag's.
Dieses Thema oder die beiden Begriffe, die begleiten das Thema PCs eigentlich schon seit 20 Jahren.
Schon immer. Genau. Das ist wirklich
originär schon, damit verbunden.
Das PCs ist immer Preiskampf.
Immer Preiskampf.
Preis ist immer ein erheblich wichtiges Thema und die Unternehmen versuchen immer aus der Preisgeschichte rauszukommen auf Innovation und immer landet's wieder beim Preis. Ja. Die PC-Situation ist schon klar und dann haben alle gesagt, wir werden die Lagersituation bereinigen, es wird alles besser. Und ich habe mir aber sagen lassen, nein, es gibt Hersteller, die immer noch rumlaufen und sagen, der Distribution, ihr müsst mehr verkaufen, ihr müsst mehr Ware auf Lager nehmen, da hinten ist noch eine Ecke frei, da
passen noch ein paar Paletten hin.
Da passen noch ein paar Paletten rein und einen Container können wir euch auch noch auf den Hof stellen. Die müsst ihr gar nicht ins Lager nehmen. Also dass die Situation im PC-Bereich so ist, das ist, glaube ich, gar keine Überraschung. Und das hat ja jeder verfolgt. Interessant ist allerdings, dass die PC-Situation übergeschwappt hat auf einen Anbieter, bei dem das noch niemals so gewesen ist, nämlich Apple. Mhm. Und dass die Situation nicht nur im PC-Bereich so ist, sondern bei jeglicher Peripherie, also bei Monitoren im Thema Drucken, bei Infrastruktur, bei Servern ganz brachial.
Festplatten
ganz auch, brachial. Der Komponentenmarkt war ja früher immer das, wo es am schlimmsten zugegangen ist. Der Komponentenmarkt ist heute vergleichsweise ruhig und langweilig im Vergleich zu früher. Dafür geht es in allen anderen Bereichen, geht die Post ab. Überall zu viel Produkt. Es wird verramscht. Netzwerkprodukte, ganz krass. Und mir hat jemand gesagt, Andreas, das glaubst du gar nicht, was da los ist und womit die Hersteller kommen. Und dann hat mir jemand anders gesagt, ja, ganz problematisch ist die offenen Grenzen innerhalb der EU. Es geht wahnsinns viel Cross-Border und dann wundern sich die Hersteller, dass in Deutschland gar nichts geht. Das Geschäft in Deutschland wird abgegriffen aus anderen Ländern, Planung überhaupt nicht möglich. Mhm. Und einer hat dann gesagt, ich habe dann gesagt, das gibt's doch gar nicht. Vor 20 Jahren war das so, aber heute kann das doch gar nicht mehr so sein.
Müsste man das eigentlich im Griff
haben. Und dann sagt er, du, eigentlich ist das schlimmer als vor 20 Jahren. Denn vor 20 Jahren gingen bestimmte Dinge einfach noch nicht und heute ist europäisch und es ist wirklich total wild. Der Markt ist rückläufig und die
Industrie ist völlig hilflos. Wird es tatsächlich als Grund genannt, dass man heute innerhalb der Europäischen Union einfach die Sachen so
munter hin und her schicken kann? Es verschärft die Situation erheblich. Natürlich. Und du hast ja eine ganz andere Preistransparenz und Vergleichbarkeit. Natürlich ist das so. Und es ist ja ein leichtes Ware dann früher war es immer von Österreich nach Deutschland oder von England oder von Holland oder ganz beliebt waren immer die arabischen
Emirate. Deswegen sind da so viele LKWs zur Zeit unterwegs auf den Autobahnen.
Ja, das kann durchaus möglich sein.
Ist überall IT drauf.
Kann durchaus möglich sein. Es geht im Moment richtig zu.
Gibt es irgendwelche Lösungsansätze?
Nein. Die Subdistribution blüht und das Hauptproblem ist, jeder möchte gerne wachsen, der Markt ist rückläufig und es ist dann schwer zu wachsen. Und es gibt ganz wenige, die sagen, Marktanteil interessiert mich gar nicht. Marktanteil, ich lache. Den wenigsten ist da zum Lachen, weil dann gibt es halt Shareholders, die sagen, wie jetzt? Ja. Du lachst. Ganz dramatisch und da möchte ich jetzt an der Stelle noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Ganz dramatisch ist die Situation bei Apple. Da hatte mich jemand in Bochum angesprochen und gesagt, sag mal, hast du das eigentlich mitgekriegt, was bei Apple geht? Hatte ich nicht mitgekriegt. Ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht und habe mal den Preisvergleich angeworfen und habe mal geschaut, was Apple-Rechner so kosten und wo es die überall gibt. Und habe dann mal rausgegriffen. Ich habe dann angefangen, bei A wie Notebooks billiger zu checken. Und bei Notebooks billiger breites Apple-Portfolio. Die Apple-Geräte sind bei Notebooks billiger und Notebooks billiger steht aber nur stellvertretend für Intel. Man kann, macht euch den Spaß, schaut euch das an, liebe Hörer. Bei Notebooks billiger Apple-Geräte zwischen 100 und 200 Euro günstiger als bei Apple selber.
Wow, das ist ja schon echt außergewöhnlich, ne?
Echt außergewöhnlich. Ich habe mit einem Manager von einem anderen großen E-Tailer gesprochen und der sagt, na ja, Apple ist inzwischen sehr entspannt. Und ich sage, wie entspannt? Er sagt ja, was das Gespräch mit uns angeht.
Aha, schau an.
Also das heißt, sie sind uns gegenüber sehr, 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 sehr kooperativ.
Da wären die früher anders aufgetreten. Was, ne?
Und da hat er gesagt, das war früher anders. Da hätten die uns mit dem Arsch nicht angeschaut. Ja. Und inzwischen geht da was. Das Problem ist, der Apple-Kanal, der ja sehr loyal ist und sehr leidgeprüft, von Apple also noch nie wirklich sonderlich nett behandelt worden ist. Der klassische ist einfach mal gekniffen, weil die kriegen die Preise nicht. Die können dann Subdistribution zukaufen, Subdistribution blüht. Mhm. Was man bei Apple halt merkt, ist die Gier, sehr viel produziert. Zu wenig Innovation für zu hohe Stückzahlerwartungen. Apple nutzt inzwischen Kanäle wie Aldi und Lidl, das ja auch schon länger, seit letztem Jahr, glaube ich, sind die ersten Aldi-Aktionen mit älterer Ware gelaufen, inzwischen auch mit deutlich neueren Produkten.
Naja, das 5S, glaube ich, wurde jetzt aktuelle über Lidl verkauft, meine ich, ne?
Ja, es gab...
War es 5S? Ja. Naja, ist schon auch drei Generationen alt.
Ja, es hilft dem Ruf des Geräts nicht unbedingt weiter und macht es nicht begehrenswerter für eine Stammkern-Apple-Zielgruppe. Wenn man's, aber das ist eine andere Diskussion. Ja, ja. Ist eine andere Diskussion. Tatsächlich werden aktuelle Apple-Geräte im E-Tail erheblich aggressiv gehandelt. Das war noch nie so. Die interessante Frage ist, woran liegt das? Apple hat ein sehr ausgefeiltes Supply Chain Konzept, ein sehr ausgefeiltes Abverkaufsreporting, sehr ausgefeilte Mechanismen, die gucken, wie sieht das Pricing aus und,
ja,
und.
Ja.
Wer früher ausgeschert ist, hat ein paar auf die Finger gehauen gekriegt und irgendwie scheint das Ganze kollabiert zu sein. Das heißt, im Endeffekt nutzen diese ganzen schönen Tools und Mechanismen, die man einführt, überhaupt gar nichts. Am Ende, wenn der Umsatz nicht kommt, wird halt verramscht. Bei Apple wie überall anders und es wird im Moment überall verramscht.
Also den Hinweis mit Apple, den finde ich schon echt hochinteressant, weil
ist dramatisch.
Das ist für mich das erste Mal in der Geschichte, seit ich zumindest diese Branche beobachte von außen, dass ich davon höre, dass
seit Steve Jobs wieder eintritt in die Firma.
Ja.
Das
stattfindet.
Ja, seit Apple 2.0 ist das allererste Mal,
dass das stattfindet. Das ist dann schon echt dramatisch, ne?
Also und es ist sehr dramatisch.
Ja,
schon
interessant.
Es ist sehr dramatisch. Die Apple-Zahlen sind ja eingebrochen. Die Apple-Umsätze sind ja eingebrochen. Mhm. Die Ergebnisse sind auch eingebrochen, aber wir bewegen uns auf einem Niveau.
Ja. Es sind nur 11 Milliarden gewesen.
Ja, es ist ein Niveau, was diesen Aktionismus meines Erachtens nicht rechtfertigt. Mhm. Denn der Aktionismus schadet der Marke, dem Kanal langfristig und nachhaltig und nützt eigentlich allen anderen.
Ja.
Gut, die meisten anderen haben im Moment massiv zu tun, eigene Überbestände abzuverkaufen und weiterzuhauen. Denen wird das sicher keinen Spaß machen, dass Apple jetzt sehr günstig zu haben ist. Aber trotzdem, eigentlich hilft es allen anderen, weil es Apple von diesem goldenen Thron runterholt, auf dem die immer gesessen haben und gesagt haben, uns kann keiner und wir arbeiten sauber und alles super. Es ist eben nicht alles super.
Mhm.
Und wenn Innovation ausbleibt und trotzdem die Wachstumserwartungen extrem hochgeschraubt sind und die Ergebniserwartungen, dann stimmen hier Basics nicht. Oder wie jemand anders neulich gesagt hat, eigentlich müssen die Leute doch IT kaufen, weil sie es brauchen, weil sie es wollen, weil es ihnen wichtig ist, weil es ihnen was nutzt.
Nicht, weil es billig ist.
Und nicht, weil es billig ist. Und nicht, weil es billig ist und weil man das dann halt mal macht.
Ja, es ist halt immer am einfachsten, ne? So zu verkaufen.
Also ich fand die
Diskussion ja dann auch ganz interessant, als Apple jetzt die letzten Zahlen bekannt gegeben hat und man, ich glaube jetzt das 13. Quartal, jetzt das 14. gefolgt ist, glaube ich, wo sie das erste Mal wieder ein kleines bisschen runter sind. Aber wie gesagt, auf einem Niveau, das ist absurd hoch, ja? Also ja. Nach wie vor.
Ja.
Und da schon wieder überall die Abgesänge gefeiert wurden und Apple ist doomed und jetzt ist aus und vorbei. Klar, der Smartphone-Markt kommt jetzt langsam in einen Sättigungsgrad. Das ist alles überhaupt keine Frage. Nur habe ich mir dann mal gestern noch die Mühe gemacht und habe mal geschaut, wie sieht's denn eigentlich im Moment aus im Smartphone-Markt und wer verkauft dort welches? Und tatsächlich ist es ja so, der Apple hat im Smartphone-Markt nur 14,5% Marktanteil. Das ist gar nicht so wahnsinnig hoch, wie man denkt. Aber 94% aller Smartphone-Gewinne gehen auf Apples Konto. Das ist einfach total irre. Samsung verdient noch ein bisschen was und sonst niemand.
Das Interessante ist,
schreiben alle rote Zahlen, ob es HTC ist oder sonst irgendjemand.
Das Interessante ist, dass die, wir hatten ja so eine ganz ähnliche Meldung schon mal vor drei Jahren oder so, wo es dann hieß, die einzigen, die im Smartphone-Markt was verdienen, sind Samsung und Apple. Und in der Zwischenzeit verschiebt sich's noch stärker Richtung Apple.
Ja, also 94%. Und auf der anderen Seite sind ja jetzt auch Vorwürfe laut geworden in Richtung Android. Also da ist jetzt die EU eingeschritten und hat ja jetzt dort einiges auf den Tisch gelegt in Richtung Google, wo die ja tätig werden müssen, ne? Weil die haben ja, glaube ich, eine Verbreitung dieses Betriebssystem, das ist auch irgendwie jenseits von Gut und Böse. Also das liegt da irgendwie an die 90%,
meine ich. Also wenn Apple 14% Anteil bei Smartphones hat, dann müsste der Rest quasi Android
sein. Windows kannst du quasi vergessen. Ich glaube, BlackBerry liegt bei 0,8%
und
Windows dürfte vermutlich 3-4% vermute ich jetzt mal sein. Ich könnte gerade mal reinschauen.
Wobei, was ich sagen muss, was mich schon beeindruckt hat, das habe ich bei Acer gesehen. HP bringt das aber irgendwie Ende des Jahres, glaube ich, auch oder im Herbst, sind diese Ansätze mit Windows 10 Continuum. Mhm. Das sind schöne Ansätze, dass man halt sein Smartphone praktisch als Rechnereinheit hat, auf dem der Windows-Rechner läuft, mit das, was man mit der Peripherie dann koppelt, entweder über Dock oder über Checkit oder über Funk oder über sonst wie. Mhm. Und bei Acer heißt das PC Phone als Kategorie, die versuchen es als Kategorie zu definieren. Bei HP heißt das, ich weiß gar nicht, ob die einen Kategorienamen haben. X3 heißt, glaube ich, das Produkt, was da kommen soll. Und bei HP, die liefern dann wirklich ein leeres Notebook aus. Also
nur ein Gehäuse?
Nur ein Gehäuse mit Tastatur und Monitor, was dann einzig und allein dazu bestimmt ist, sich mit dem Telefon zu verbinden und ich finde das eine wie das andere. Ich finde das smarte Konzepte.
Ja, das ist wirklich clever.
Es ist wirklich gut und es wird in die Richtung gehen. Ich meine, wen interessiert denn heute noch das neueste Notebook, Flaggschiff, bla bla bla? Ja klar, interessiert es irgendwelche Liebhaber schon, aber die Masse der Menschen interessieren sich heute für innovative Konzepte und Innovation ist kein neues Notebook. Muss man auch ganz klar mal sagen. Innovation ist heute total woanders. Notebook ist Brot und Butter, auch wenn es da eine Breite gibt und wenn es eine Vielfalt gibt, die es bis vor kurzem nicht gegeben hat. Mhm. Muss man auch mal sagen.
Also das ist auf alle Fälle ein sehr smarter Ansatz. Das mal schauen, ob das Microsoft/Nokia wie auch immer noch ein Stück weit rettet. Ob sie da noch nach oben kommen.
Also ich bin sehr.
Also Marktanteil liegt übrigens bei 2%. Okay. Windows Phone habe ich gerade nachgelesen.
Wobei ich bin sehr davon überzeugt, dass diese Geschichte Windows auf Smartphones einen erheblichen Push geben kann, weil das schon deutlich professioneller und besser wirkt als dieses ganze, als die ganzen Android-Geschichten. Mhm. Ich bin der Android-User. Mhm. Ich bin von Android nicht wirklich überzeugt. Ich bin von Android nicht wirklich überzeugt.
Was stört dich da dran?
Ich fand das Interface, was Microsoft mit Windows 8, glaube ich, vorgelegt hat.
Mit den Kacheln, ne?
Mobiltelefone, ja. Fand ich schon immer sehr, sehr viel stimmiger als das Android, aber auch als das iPhone-Interface. Die Anwendungslandschaft, wenn es dann Richtung Unternehmensanwendungen geht, ist einfach deutlich vielfältiger und man dockt sehr viel schneller an das an, was ohnehin in den Unternehmen im Einsatz ist. Mhm. Also das halte ich schon für gut. Und bei den Android-Telefonen, was mir immer so vorkommt, das kann aber an meiner eigenen Ungeduld liegen, es kommt mir immer so vor, als wären viele Dinge nicht wirklich ausgereift, die stürzen dann auch gern mal ab. Oder die verstellen sich irgendwie, dann gibt es 27.000 Möglichkeiten, irgendwelche Audioprofile einzustellen, in jeder App einzeln und. Dann stellst du irgendwas ein, dann verstellt sich was, dann drückst du den Knopf, dann sind alle Audioprofile zurückgesetzt, dann blinkt plötzlich alles, dann kriegst du es nie wieder eingestellt. Und das sind schon so Sachen, die ich an Android nicht sonderlich schätze. Mhm. Und dann gibt's noch eine Geschichte, die ich bei Smartphones, aber nicht nur bei Smartphones, sondern bei dieser ganzen App-Thematik generell äußerst bedenklich finde. Und das sind die Tendenzen von App-Anbietern oder Plattform-Anbietern oder App-Anbietern, die denken, ihre App wäre eine Plattform, sind diese Tendenzen, sich einzumauern. Das heißt, wenn ich auf Twitter gehe auf eine Meldung, dann geht die nicht mehr im Browser auf, wo ich es eigentlich lesen will, sondern dann geht die auf im Twitter eigenen eingebauten Browserfenster, und wenn ich über WhatsApp jemanden anrufen möchte,
ja,
und die Nummer drücke, dann startet der plötzlich einen WhatsApp-Anruf und interface nicht mehr mit meinem Telefonbuch. Und das sind alles so Sachen, die ich extrem gruselig finde, denn ich denke, eines der Key-Features auf so einem Smartphone ist doch eigentlich Anwendungsintegration und dass alles schön miteinander zusammenspricht. Und die Tendenzen, das einzuschränken, sehe ich als sehr, sehr stark. Und ich sehe es auch auf diesen Android-Apps als echtes Problem. Mhm. Ich finde das richtig scheiße. Mit einem sehr undiplomatisch deutschen Wort belegt.
Na, ich kann es schlecht nachvollziehen. Ich habe keinen.
Ach, du sitzt im Apple App.
ja, ich habe schon immer ja, iPhone gehabt. Klar. Also ich komme damit auch gut klar. Für mich gibt es auch keinen Grund zu wechseln, alleine schon deswegen, weil ich gefühlt schon einiges an Euros ausgegeben habe für die ganzen Apps. Das müsste ich mir auch alles wieder besorgen und so weiter.
Also ich denke, noch so ein halbes Jahr oder ein Jahr ins Land gehend werde ich mich massiv mit dem Umstieg auf Windows-Telefon beschäftigen.
Tatsächlich.
Und ja, ich muss halt gucken, ob es die Apps gibt der Anwendungen, die wir verwenden. Was weiß ich, wir verwenden Trello als Projektmanagement. Wir verwenden wie ihr das Pipedrive. Das Trello war ja auch eine Empfehlung. Pipedrive als CRM-System, und wir experimentieren gerade mit Slack. Und wenn es die Apps gibt und so ein paar andere Geschichten, die ich verwende, dann werde ich wahrscheinlich schon umsteigen. Und
also fürs iPhone gibt es jedenfalls.
Das ist mir irgendwie schon klar, aber da erschließt sich nicht so genau, warum ich dahin umsteigen soll.
Ich finde es komisch, du bist MacBook-Nutzer und arbeitest damit, aber ich bin schon, iPhone irgendwie hat
dich... Nein, das war mir immer zu klein.
Ah, das ist ja jetzt schon mal her. Das ist auch...
Das iPhone hat inzwischen eine stattliche Größe erreicht, ja, aber zu spät.
Zu spät.
Ja, das iPhone hat mich komplett
verfehlt. Es gibt Läden, die verkaufen die.
Ich weiß.
Aber ich will dich nicht überzeugen.
Könntest du schon versuchen, aber das iPhone hat mich verfehlt. Also das war zum Zeitpunkt, als es gekommen ist, war es nicht so, dass es mich begeistert hätte, was in erster Linie oder ganz deutlich am Formfaktor gelegen war.
Das finde ich im Übrigen erstaunlich. Also ich hatte ja vor dem 6S, was ich jetzt habe, noch das 4S. Die 5er-Reihe hatte ich ausgelassen. Und das 4er ist ja noch deutlich kleiner, ne?
Ja.
So, das ist eben dieser Formfaktor, wo du sagst, das würde für mich
viel zu klein.
Das überhaupt nicht in Frage. Und ich fand das immer super, weil das schön in der Hand liegt und so, und konnte mir nie vorstellen, auf so ein großes zu nehmen. Da haben wir gedacht, das ist einem viel zu groß. Das brauche ich überhaupt nicht. Ja, dann war es halt irgendwann so weit, dass das Ski so alt war, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt irgendwie mal upgraden und habe dann das 6S geholt. Das gibt's ja noch in einer Plus-Variante, was ja noch größer ist, ne? So, stimmt, und unlängst hatte ich jetzt das 4er wieder in Hand, denke ich mir, wie konnte ich damit früher
arbeiten? Ja, das geht gar nicht, das habe ich mir damals
schon gedacht. Das ist alles so klein.
Habe ich mir
damals schon gedacht. Das fand ich total erstaunlich, wie schnell man sich da dran gewöhnt.
Ja, das ist schon so. Deswegen habe ich diese größere Größe gewählt. Und ich hatte ja vorher noch ein Telefon, so ein Nokia mit einer festen Tastatur. Ich fand das super.
Siehst du also das E71 so einer, da, zum Ausklappen das?
Nee, oder? Das war nicht zum Ausklappen, das war ein E61.
E61,
das mit so einer Tastatur, also halt mit festen Tasten. Ja. Und das war mir schon wichtig. Und mir war es dann auch wichtig, wenn ich aufs Smartphone umsteige, dass die Tastatur mindestens, also annähernd so groß ist wie die Tastatur, die ich vorher hatte. Und ich finde das mit dieser Tastatur immer noch gewöhnungsbedürftig, aber hey, und zu dem Zeitpunkt gab es von Apple kein Angebot, was für mich ansatzweise in Frage gekommen wäre, und jetzt ist es zu spät.
Also was ich bei mir noch beobachte, finde ich auch ganz interessant, dass ich zusehends mehr die Sprachassistenz dieses Smartphones
nehme ich nutze. Doch gar nicht hier, interessanterweise.
Probier das mal aus, das funktioniert. Also Android hat das ja auch eingebaut.
Bei Android gibt's das auch, ne? Es muss auch funktionieren, weil mir viele Leute sagen, das funktioniert super und sie nehmen es.
Also das finde ich ganz erstaunlich, wenn man zum Beispiel im Auto sitzt und jemand kurz eine Nachricht schreiben möchte, ja, dann einfach zu sagen, hey Siri, muss man aufpassen, dass er nicht anspringt, weil ne, das ist das Stichwort, kann man ja einstellen. Und dann sagst du einfach, schicke eine Nachricht an Andreas Raum. Und dann sagst du da kurz deinen Text und
ich habe erstaunlich gut verstanden. Ich habe von dir auch schon Nachrichten bekommen, die genau so sagen, war versendet mit Siri oder so ähnlich.
Ah ja,
stand, genau. Stand dann, glaube ich, drunter.
Und das funktioniert wirklich, wirklich, wirklich tadellos, ne? Und ich habe, glaube ich, gestern mit dem Andreas Wenninger gesprochen, oder vorgestern, der von Bielefeld hier nach München runtergefahren ist, weil wir gemeinsam eine Termine hatten. Und hatte sich dort ein längeres Dokument einfach vorlesen lassen während der Autofahrt.
Das ist schon cool.
Ja. Also das ist schon cool, ja. Mehrseitiges Ding, und du bist ja eh etliche Stunden dann und ups, jetzt ist irgendwas passiert. Bist ja dann mehrisch. Ach Gott.
Oh.
Jetzt ist hier was umgefallen. Flüssigkeit.
Überschwemmung in der Freiraum-Grafikabteilung.
Grafikabteilung ist unter Wasser. Und
unter T.
Unter T, genau. Jetzt ist alles mit T-Flecken. Und ja, für solche Sachen kann man das eigentlich ganz gut nutzen. Und das, ich kann nur empfehlen, das einfach mal auszuprobieren.
Muss ich mal ausprobieren.
Muss man ausprobieren. Das ist ein enormer Komfortgewinn. Ja. Muss man wirklich sagen. Also das geht mittlerweile schon ganz gut. Anrufen natürlich ganz genauso, dass man sich mehr über die Kontakte mühsam raussucht, sondern einfach sagt, hey Siri, rufe Andreas Raum an.
Das ist schon irre.
Und dann fragt er noch, ja, willst du Büro oder mobil? Und sagt, ja, mobil. Und dann stellt sie dich da einfach durch. Also das ist schon echt klasse. Also kann ich empfehlen, da mal ein bisschen rum zu experimentieren. Die Sprachassistenzsysteme, die sind echt, echt gut mittlerweile, muss man schon sagen. So. Und ich habe keine einzige Kapitelmarke bisher gesetzt.
Ach komm, hör auf. Setz doch mal eine, wir haben doch die Personalien.
Ja, jetzt war ja auch keine.
Doch, jetzt sind die Personalien endlich fertig.
Ehrlich?
Ja.
Wir sind doch schon lange bei ganz anderen Themen.
Nein, das war Personalien und News. Personalien und News sind jetzt durch.
Ach du Scheiße.
Setz mal eine Kapitelmarke.
Dann mach ich das jetzt mal.
Das ist super. Unbedingt machen.
Shift M.
Das ist eine
total klasse Geschichte. Was soll ich jetzt hinschreiben? Was kommt jetzt als nächstes?
Distribution. Ja, aber jetzt kommt als nächstes, ich glaube, Nachbericht von der ALSO-Veranstaltung.
Ja, da warst du, da war ich nicht.
Genau, da bin ich gewesen. Also Channel Trends und Visions in Bochum. Channel Trends und Visions.
Wie immer in der Jahrhunderthalle, oder?
Immer in Bochum in der Jahrhunderthalle. Wie immer sehr, sehr gut besucht. Das ist allerdings schon so lange her, dass ich die Zahl vergessen habe, die allerdings veröffentlicht wurde. Was man sagen muss, die Veranstaltung war ab morgens gut besucht. Das heißt, es war tatsächlich morgens um 9 in der Halle schon erheblich viel los, und es waren nicht nur Aussteller da, die aufgebaut haben, sondern es war tatsächlich weitgehend aufgebaut, nur die letzten Feinschliffe, und es waren sehr viele Besucher unterwegs. Bei der Veranstaltung auffällig, ein sehr großer eigener ALSO-Stand, der thematisch sortiert war nach den Dingen, die also halt selber als Services und Dienstleistungen und so weiter anbietet. Und dann halt die üblichen Ausstellerstände. Es sind tatsächlich mehr Aussteller gewesen als im Vorjahr. Es müssen so um die 150, etwas über 150 Aussteller gewesen sein. Anscheinend war die ganze Geschichte Ausstellerstände deutlich kompakter als im Vorjahr. Und der allzu Eigenanteil wirkte sehr groß. Ich habe mich allerdings schlau gemacht. Das war bewusst so gemacht. Also das war gewollt. Weil bei der also das Thema Positionierung im Markt, unabhängig von den Herstellern, tatsächlich ein ganz wichtiges ist. Mhm. Die Positionierung, nein.
Also mehr Eigenpräsenz.
Mehr Eigenpräsenz. Das heißt, wir geben der also als Unternehmen eine deutlich größere Visibilität. Mhm. Und tatsächlich war auch diese ganze Geschichte einsortiert in den europäischen Kontext. Ich glaube, da spreche ich gerade einen Tacken drüber, sonst kann man es nicht verstehen und dann kommen wir nochmal von der anderen Seite. Bei der also war es so, die Channel Trends und Visions war eingebettet in den größeren Kontext, den man als Externer aber gar nicht so unmittelbar mitbekommen hat. Also seitig war es so, dass die also ein sehr großes europäisches Management-Meeting in Düsseldorf hatte, unmittelbar vor der Veranstaltung, nämlich, glaube ich, dienstags und mittwochs. Donnerstags war dann die Channel Trends und Visions. Mhm. Das europäische Management-Meeting, dem schloss sich dann an in Düsseldorf, ein europäisches Key-Kunden-Meeting, eine große Veranstaltung mit, ich glaube, 200 internationalen Kunden, die also Leute aus allen möglichen europäischen Ländern mitgebracht hatten. Die hatten in Düsseldorf die Abendveranstaltung.
Was heißt also Kunden? Also Händler oder
Systemhäuser? Große Systemhäuser, große Systemhäuser, ganz.
Aber keine Hersteller?
Nein, keine Hersteller, sondern tatsächlich Systemhäuser. Es waren tatsächlich auch internationale Ausstellervertreter da, die da auch eingeladen waren. Aber der Schwerpunkt war auf Kunden, also auf Systemhäusern.
Da warst du aber nicht, ne?
Da bin ich nicht gewesen. Das war von denen intern. Am Mittwochabend war dann parallel in Bochum die deutsche VIP-Veranstaltung, also auch der Kundenabend. Und dann ist man mit Allemann am Donnerstag tatsächlich auch auf die CTV gegangen. Das heißt, die also ist hergegangen und hat gesagt, die viele Landesgesellschaften sind ja lang nicht so groß wie Deutschland. Deutschland ist ja mit Abstand die größte und sind dann hergegangen und haben gesagt, schaut euch doch mal an, was wir da auf die Beine stellen in Deutschland. Mhm. Und da waren dann auch viele, die gesagt haben, boah, das ist ja Wahnsinn. Das haben wir uns gar nicht vorstellen können. Bei uns ist die also ja nicht so groß. Und mir hat dann jemand berichtet über eine Kollegin aus Frankreich, die gesagt hätte, sie wäre also sehr, sehr stolz als ein Also-Mitarbeiter auf dieser tollen großen Veranstaltung zu sein und das alles mal zu sehen und mal zu sehen, wie man da mitgenommen wird. Das heißt, bei Also geht's halt sehr stark darum zu sagen, wir sind europäisch aufgestellt, wir sind sehr, sehr leistungsfähig und wir möchten alle Partner in allen europäischen Ländern entsprechend so bedienen. Und auch, also es ist wurscht, wo ihr sitzt, ihr kriegt von uns eine Servicequalität mhm. über alles. Ich weiß nicht, ob das heute schon so Realität ist. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht so vorstellen.
Zumindest weil die Länder doch sehr unterschiedlich sind, ne, oder?
Aber zumindest ist das die Stoßrichtung. Mhm. Also das ist der Idealzustand. Und man geht heute doch hin und sagt, schaut's euch an, wir haben schon ganz viel vorzuzeigen. Und das fand ich einen sehr interessanten Aspekt. In Bochum sehr interessant ist dann immer auch diese Keynote-Geschichte, die der Gustavo Müller-Herck, der CEO macht, der sich dann hinstellt und über Themen spricht, die er so sieht und sagt, wo er mit der also hingeht, so Themen wie, er sagt, Big Data ist tot, Algorithmus ist es, das heißt diese ganze Versoftwareisierung und Digitalisierung oder das Consumptional IT-Business, das heißt die ganze IT wird eigentlich zum Consumptional Business, das heißt, die Unternehmen konsumieren zunehmend IT, statt sich irgendwas zu kaufen. Und das Interessante bei diesen Keynotes ist, der Müller-Herck stellt sich vorne hin und sagt, pass auf, Folgendes machen wir Und ich möchte euch einladen, da mitzumachen. Keiner muss das, aber ich würde euch empfehlen, sich das anzuschauen. Und er spricht schon, also er nimmt die Leute ja sehr mit, also es ist sehr faszinierend, ihm dazuzuhören, weil er da auch sehr vorausgeht und sehr weit von oben schaut. Und was interessant ist, weil er sehr stark abstrahiert, sitzen auch viele im Publikum, die manchmal auch denken, so denn, wovon spricht er eigentlich? Mhm. Und das Interessante ist aber dann nicht zu sagen, wovon spricht er eigentlich, das ist aber irgendwie komisch, finden wir doof, sondern der schafft es, dem Thema so viel Nachdruck zu verleihen, dass die Leute, die da sitzen, die sagen, wir wissen nicht genau, wovon der spricht, aber irgendwie ist das wichtig. Und irgendwie sollten wir uns damit befassen. Das heißt, der schafft das, diesen Themen eine derartige Wichtigkeit zu geben, dass sich die Leute dem ganz schlecht entziehen können.
Ja, ich glaube, das ist schon eine Eigenschaft von ihm, die ihn da ein Stück weit auch auszeichnet, dass er die Gabe hat, da wirklich mal die Vogelperspektive einzunehmen und auch sehr visionär denken kann. Ja. Und das halte ich gerade für ihn als obersten Distributionschef schon auch für eine sehr, sehr wichtige Sache, weil er da einfach die Gelegenheit nutzt und auch darstellt, so aus seiner Perspektive natürlich heraus, aus seiner persönlichen Perspektive, aber ich glaube auch nicht, dass er da grundsätzlich immer falsch liegt, glaube ich nicht, da mal zu sagen, wo er denkt, wo die Reise hingeht und die Partner und Hersteller eben auch dazu einlädt und so sagt, nehmt das bitte aufs Radar mit drauf, vergesst diese Themen nicht ganz, steckt nicht zu sehr in eurem Tagesgeschäft drin, das tut ja jeder einfach, ja, sondern hebt immer wieder mal den Kopf raus und schaut euch die und die Richtung an. Finde ich auch wichtige Impulse, weil man erlebt es teilweise auch anders. Ja. Man erlebt es auch teilweise, dass halt auf Veranstaltungen dann nur das nachgeplappert wird, was alle anderen auch sagen. Ja. Da kommen dann immer wieder dieselben Themen und wird immer wieder dasselbe aufgerufen. Das ist natürlich eine Kunst, das kann man natürlich mal kurzfristig machen bei so einer Keynote, da die Leute mal abholt, sagt so, schauen wir mal an, wo es dann so hingeht. Finde ich gut.
Also man hat immer das Gefühl, der Mann hat was Wichtiges zu sagen, auch wenn man gar nicht weiß, was das jetzt jeweils sein soll.
Ja.
Und ich habe ja den direkten Vergleich gehabt. Mhm. Er ist heute in der Distribution die einzige Frontfigur, die tatsächlich so für etwas steht und so deutlich nach vorne geht und so deutlich die Leute mitnimmt. Bei Ingram, das war 2 Wochen später, ist es so gewesen, Ernesto Schmutter ist jemand, der sehr bodenständig ist, vom Typ her wirklich, ja klar, total anders. Mhm. Natürlich nicht der begeisternde Redner ist, der die Leute dann mitreißt und so eine, der sagt dann auch, was sie gemacht haben. Was ich bei Ernesto sehr schön finde, ist, der sagt, okay, da haben wir was gemacht. Vor einem Jahr habe ich euch gesagt, wir machen was. Ja. Heute kann ich euch sagen, wir haben tatsächlich was gemacht. Aber es kommt anders rüber. Es ist diese Dringlichkeit nicht da. Und man sieht auch, also er stellt die Ingram nicht so nach vorne. Die Ingram ist eher auf einem Level wie die Hersteller, vielleicht sogar ein bisschen drunter. Man setzt diese Trends nicht. Und man hat diese sehr klare Positionierung nicht. Die Ingram macht auch viel. Die Ingram beschäftigt sich mit extrem vielen Themen und es wird dann auch gesagt, da haben wir was gemacht und da haben wir was gemacht. Aber es geht Ernesto Schmutter nicht her und es geht eigentlich niemand her und sagt, wir als die Ingram haben ein eigenes Profil. Wir positionieren uns, bam, und das ist so, weil wir genau sagen, da geht's lang.
Ja.
Und das ist ein Defizit und das ist meines Erachtens ein Defizit, was die Ingram da in der Kommunikation hat. Wobei es natürlich sein kann, dass die Ingram noch sehr viele interne Themen zu erledigen hat und die also vielleicht da ein Stück weiter ist. Möchte ich so allerdings nicht unbedingt stehen lassen, weil so den tiefen Einblick habe ich tatsächlich nicht.
Es ist, glaube ich, teilweise
ein Stück Kommunikation. In der Kommunikation ist es aber so deutlich.
Ja, es ist halt auch sehr stark von den Personen abhängig.
Sicher
ist. Also ich meine, wenn du dir die Zeit vor Gustavo Möller-Hergt anschaust, war es auch anders.
Natürlich war es
anders. Es kam erst mit seiner Person
so,
ne?
Es kommt erst mit seiner Person so und erst mit seiner Person hat sich ja die Perspektive auf viele Themen auch bei den anderen irgendwie geändert. Ob er das jetzt ausgelöst hat oder ob das in der Luft lag oder ob das ganz anders, lass ich mal völlig dahingestellt sein. Auch ob sich die Organisationen schon tatsächlich so geändert haben wie, keine Ahnung. Bei den einen weiß ich ein bisschen mehr, bei den anderen weiß ich ein bisschen weniger. Wenn man dann die Techdata noch dagegen vergleicht, muss ich sagen, was die Techdata macht, keine Ahnung. Mhm. Die meisten Leute, mit denen ich spreche, sagen, wissen wir auch nicht. Und ich denke auch, die Techdata macht interessante Dinge, aber die sprechen halt irgendwie noch weniger drüber. Und die Botschaften, die Michael Dressen aussendet, ist ab morgen nur noch Big Data oder und das sind halt so wenig greifbare Geschichten, die auch mit einer Positionierung von so einem Unternehmen wie eine Techdata eigentlich wenig zu tun haben. Mhm. Also wenn ich die drei nebeneinander mir anschaue, würde ich sagen, okay, bei zweien weiß ich in etwa, was vor sich geht und sehe die einen kommunizieren sehr straight und legen sehr viel Wert auf Positionierung. Die zweiten weiß ich nicht, da hört man dann, ja, mit sich selbst beschäftigt und bei den dritten weiß ich auch nicht, was die gerade machen. Und irgendwie, wobei, was man deutlich sagen kann, ist, alle drei sind in Bewegung. Und bei zweien waren jetzt die Hausmessen und man hat gesehen, dass da sehr viele Dinge in Bewegung sind, dass die Hausmessen auch bei der Ingram, du bist ja bei der Ingram auf dem VIP-Abend auch gewesen, ja. dass sehr viel los gewesen ist, mhm. und dass sehr viel gesprochen wurde. Bei der also noch eine Geschichte, weil da war ich ja eben noch stehen geblieben, noch eine Geschichte nachgeschoben, die hatte ich von mehreren Leuten gehört und auch von also Mitarbeitern. Die hatten dann gesagt, was erheblich zugenommen hat, ist die Anzahl der Gespräche, die also Partner, also Systemhäuser, untereinander führen, wo man dann über gemeinsame Projekte und spricht, also dieser ganze Aspekt Networking, der ja bei also dann auch in dieser Fachhandelskooperation also Network aufgehoben ist. Und da ist es anscheinend so, sehr viele Dinge sind in Bewegung, man rutscht sehr eng zusammen und man schaut, dass man wirklich viele Projekte gemeinsam und viele Dinge gemeinsam umsetzt. Ja. Also das ist auch ein sehr interessanter Aspekt gewesen.
Also während bei, wie du schon richtig sagst, in der Broadline-Diskussion zurzeit relativ viel Bewegung drin ist und man sich auch immer wieder neu ausrichtet, Dinge überdenkt, neue Dinge an den Start bringt, alte Zöpfe abschneidet, wo es möglich ist, da gelingt es denen ganz gut. Es gibt allerdings auch Distributoren, denen es weniger gut gelingt und da leite ich mal über auf das nächste Thema. Da haben wir nämlich einen Value-Add-Distributor, der auch schon lange am Markt ist, nämlich die Avnet. Mhm. Da ist ja im Übrigen auch der Markus Ader ja hingegangen. Ne?
Richtig.
Dem werde ich nachher nochmal telefonieren, der hat gestern versucht, mich zu erreichen. Und bei Avnet, da ist Feuer unterm Dach. Ne? Also die haben
ein Riesensparprogramm aufgelegt,
25 Millionen US-Dollar sollen eingespart werden. Wird ziemlich einen Kahlschlag geben beim Personal, um die 25 mhm. Millionen hier auch zu erreichen, weil wir wissen alle, Distributoren sind von Haus aus immer extrem kostengetrieben. Das heißt, die machen im Bereich Prozessoptimierung und so weiter, ist ja ihr Hauptjob, das immer auf dem Radar zu haben. Und 25 Millionen kannst du nicht einfach mal nur durch Prozessoptimierung einsparen. Ja,
schwierige Geschichte.
Sondern da geht's sofort ins Personal rein. Und da hat der CFO auch klipp und klar gesagt, dass das vorwiegend durch Personalabbau stattfinden soll. Sie sind jedenfalls, der Umsatz ist um fast 7% eingebrochen. Mhm. Auch Negativentwicklung im operativen Bereich und da müssen Sie jetzt echt schauen, wie es weitergeht. Ne? Die müssen jetzt ihre Hausaufgaben machen. Das ist ihnen auf die Füße gefallen und CEO, der Rick Hamada, hat auch gesagt, ja, also wir haben hier einige Dinge echt versäumt. Da sind andere viel weiter als wir und jetzt müssen wir unsere Hausaufgaben machen.
Ja, wobei die Avnet ja noch ein relativ gutes Ergebnis gemacht hat im Vergleich zur Ingram im vergangenen Quartal. Mhm. Die haben ja aus dem vielen Umsatz, den sie machen, ein Ergebnis von 1,9 Millionen oder so gemacht, was natürlich völlig inakzeptabel ist. Also es ist ja fast schlimmer als Geld gewechselt. Also man merkt schon, wie der Druck zunimmt. Und in einer Marktsituation, in der Überangebote überall unterwegs sind, die Lager voll sind
und es sich noch schwieriger ist, ne?
Und die Subdistribution blüht, na, da wird es natürlich erheblich schwieriger. Und wenn man dann noch sagt, der Markt shiftet von einem von einem Handelsgeschäft zu einem Consumptional Geschäft, also wo dann IT konsumiert wird und nicht mehr unbedingt angeschafft, da muss man ja generell drüber nachdenken, was machen wir hier eigentlich, an wen verkaufen wir was? Und als Distributor muss man dann drüber nachdenken, was geht eigentlich wohin, wie, und da ist wirklich die große Frage, wie positioniere ich mich dann auch unabhängig von den Herstellern, mit denen ich Geschäft mache?
Ja.
Denn wenn die sehen, die Positionierung ist so nicht vorhanden und es geht da nichts mehr weiter, dann werden die relativ kurzen Prozess machen. Mhm.
Noch ein Distributor, über den es noch kurz was zu erzählen gibt, ist die Action IT. Action IT, die jetzt
Paderborn
und dort auch alle Geschäfte zentralisiert hat. Das ist ja noch im Prinzip ein recht junger Distributor mit, naja, zehn Jahre gibt es jetzt. Zehn Jahre gibt es auch schon, haben sich aber darauf spezialisiert. Und ja, einige, ich kann mich noch gut daran erinnern, haben dem Unternehmen eigentlich wenig Chancen eingeräumt, im Distributionsmarkt da wirklich Fuß zu fassen. Sie haben es aber wirklich gut hingekriegt und jetzt kam auch die Meldung, dass sie 31% zugelegt haben.
Echt?
Donnerwetter. Das ist schon ganz, ganz ordentlich und haben jetzt immerhin einen Umsatz von 30 Millionen Euro.
Du, eins muss man deutlich sagen, in der Marktsituation, in der wir im Moment sind, blüht die Subdistribution. Brokering wird wieder ein total attraktives Geschäftsmodell, wo garantiert viele drüber nachdenken oder wieder einsteigen, was sie vorher lange nicht gemacht haben.
Das habe ich gerade Mist erzählt. Das muss ich dringend korrigieren.
Oh, scheiße, echt,
was hast du gesagt? Nee, sonst kommt das ja, also versteht das ja. Die haben im ersten Jahr ihre Gründung 30 Millionen gemacht.
Okay, sind die müssen jetzt deutlich mehr
machen. Die sind jetzt bei 223 Millionen.
Das, okay, so. Alles klar. Ja? Nee, okay, dann sage ich jetzt dazu nochmal, die Situation, in der wir im Moment sind, macht es natürlich für Unternehmen, die Subdistribution betreiben und wissen, wie Brokering geht und und grenzüberschreitendes Geschäft machen, ist das natürlich eine sensationelle Situation.
Ja.
Die interessante Frage ist, was passiert, wenn sich Dinge am Markt wieder beruhigen sollten oder wenn die Hersteller plötzlich denken, vielleicht sollten wir wieder statt Geld einzunehmen und rauszuhauen, wieder mal was verdienen, so dass wir interessante Gewinne schreiben und nicht in Zahlungsziele und Lager und Abschriften und so investieren.
Ja, rechnest du nicht auch mit einer schon größeren Konsolidierungswelle in den nächsten 1, 2, 3 Jahren?
In der Distribution?
Nicht nur in der Distribution, sondern vorwiegend auch bei Hardwareherstellern, Hardwareanbietern.
Schwierig, ja, schon, aber es hat, also sagen wir mal so, es hat sich schon sehr viel konsolidiert. Es war eine Situation, in der in einzelnen Bereichen schon wieder kleine Nischenhersteller kommen und so spezialisierte Hardware-Geschichten auf den Markt gebracht haben. Die große Konsolidierung geht natürlich weiter. Die Konsolidierung, wo ich glaube, wo Konsolidierung passieren wird, und da gibt es ja sehr starke Treiber im Moment, ist weniger im Bereich PC, da ist das unterwegs. Und da müssen sich die Fronten noch ein bisschen klären, aber ist im Bereich Infrastruktur zum Beispiel. Das heißt, im Netzwerkmarkt wird sich extrem viel tun. Wer da nicht langfristig vernünftig arbeitet und die Kanäle hat und die Kanäle vernünftig behandelt und Innovation bringt, wird sich nicht halten können. Da gibt's immer noch sehr, sehr viele Anbieter. Ich denke, im Bereich Server Storage wird extrem viel passieren. Und wir haben ja gesehen, dieser Merger von EMC und Dell,
ja.
Der sehr teuer ist, der mir sehr unklar ist. Also ich weiß nicht genau, ob der für irgendwas gut ist oder ob damit nicht Dell eine wilde Konsolidierung der eigenen Unternehmung einleitet. Welche Konsolidierung der eigenen Unternehmung? Also es ist schwer zu sagen. Aber ich glaube, da wird sich extrem viel tun. Ein Player, über den wir in der Vergangenheit sehr, sehr wenig bis jetzt gesprochen haben, aber über den wir demnächst auch mal mehr sprechen sollten, ist Huawei. Großes chinesisches Unternehmen mit extrem viel Power, extrem viel Geld im Markt unterwegs. Die leiden nicht an Überkapazitäten, sondern bei denen ist es eher Strategie, mit viel Geld den Markt zu kaufen.
Ja.
Ich habe mir jetzt berichten lassen von einem Systemhaus, der hat also extremst attraktive Preise von HP bekommen in einem Projekt. Mhm. Und hat er gesagt, da ist ein anderer drin gewesen mit Huawei. Mhm. Und der hat einen Bruchteil geboten. Einen Bruchteil, also das ist erschreckend.
Ja.
Also das war wirklich, also nochmal, da gab's das nochmal um die Hälfte. Das heißt, da wird sich schon einiges tun. Interessante Frage für mich, wir haben die Personalie Cador vorhin gehabt. Wie wird Lenovo im Servermarkt verfahren? Machen die das da wie bei PCs oder wie geht das? Server ist ja ein anderes Geschäft.
Ja.
Interessante Frage. Bei HP spricht man viel über The Machine und über Memristor Storage Technologie und. Was passiert da, wenn HP plötzlich aufhört, darüber zu sprechen und das auf dem Markt hat? Angeblich marktreife, ich glaube, Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres. Ich glaube, da werden sich dramatisch viele Dinge verändern.
Mhm.
Und im Moment haben wir so eine Wellenbewegung, die so in Software geht.
Ja.
Es wird dann wahnsinnig viel in Software gemacht. Interessante Frage, wird sich das irgendwann umkehren und werden die Leute hergehen und werden Dinge plötzlich in Hardware machen, was dann plötzlich viel, viel schneller ist, vielleicht einen Bruchteil kostet und nochmal ganz anders läuft. Aber das sind wirklich sehr spannende Fragen, wo es da hingeht. Stand heute schwer abzusehen. Ich denke, im Servermarkt wird es zu einer Konsolidierung kommen. Da gibt es sehr viele Anbieter, da gibt es weltweit sehr viele Anbieter.
Bei ich glaube, was unbestritten ist, dass
Smartphone immer wird's auch kommen.
Das immer mehr
gesehen, Profitabilitätssituation.
Ja. Also ich glaube, so wenn man jetzt hier mal tatsächlich versucht, so ein bisschen die Vogelperspektive einzunehmen, glaube ich, kann man schon festhalten. Oder ich sage immer, alles wird Software. Also der Trend ist
das einfach, ist im Moment der Trend.
Der Trend ist einfach
deutlichst der Trend.
Einfach ungebrochen. Die ganze Intelligenz geht aus der Hardware raus und wird in Software abgebildet, weil man heute einfach schlicht und einfach so gute Möglichkeiten hat und so eine gute Technologie am Start hat. Und Hardware ist dann sozusagen auch nichts mehr wert in dem eigentlichen Sinn, so wie man es früher verstanden hat. Ne?
Ja.
Das tritt einfach immer mehr in den Hintergrund.
Ja, du hast diesen Überfluss an Rechenleistung und solange Rechenleistung das Problem nicht ist, kannst du alles in Software machen, weil ist ja genug Rechenleistung da. Ja. Interessant wird's dann irgendwann, wenn Rechenleistung mal, also wenn da mal irgendwie eine Änderung eintritt.
Mhm.
Tritt da eine Änderung ein? Keine Ahnung. Vielleicht kommt der Treiber aus Bandbreite, man weiß es nicht. Also wo da, aber im Moment ist diese Softwareisierung der Welt ist, nicht abgeschlossen, in vollem Gange und ist überhaupt nicht absehbar, wann sich da was ändert.
Ja. Du hast wahnsinnig viele Themen eingetragen, Andreas. Du hast hier auch im
Bereich. Sensationell viele Themen. Hier komm, ich habe ein total
interessantes. Kenne ich dich überhaupt nicht.
Ja, ist ja super, oder? Ich habe ein total interessantes Thema aus der Welt. Was heißt aus der Welt? Was den E-Commerce beziehungsweise E-Commerce, Retail und E-Tail beschäftigt. Und zwar bin ich im Zuge meiner Forschungstätigkeiten im Bereich Digitalisierung und Internet of Things auf einen Anbieter von Geldautomaten-Software gestoßen.
Das ist doch
ganz interessant.
Ist das nicht Windows XP?
Genau, Microsoft mit Windows XP, sensationell, oder?
Ja,
der einen ganz interessanten Newsletter hat und der da immer wirklich total interessante Geschichten rausbringt, die sind meistens für uns IT, haben schon mit IT oft was zu tun, aber für uns sind die immer so ein bisschen exotisch oder Voodoo, manche auch skurril.
Mhm.
Aber hier hat es eine ganz interessante gegeben, die wollte ich in dem Kontext einfach mal loswerden. Und zwar über Kreditkartenbetrug oder überhaupt Betrug mit Kreditkarten, Scheckkarten, was auch immer dann an Geldkarten unterwegs ist. Und zwar hat's eine Studie gegeben von Iovation, einem Provider von Device Intelligence. Für Authentication und Betrugsvorbeugung.
Aha.
Also einem sehr spezialisierten Anbieter in diesem Geldkartensegment. Die Untersuchung sagt, dass dass der Betrug mit Kreditkarten oder elektronischen Zahlungen nicht zuletzt aufgrund der viel, viel stärkeren E-Commerce-Thematiken auf eine Summe von 7,2 Milliarden ansteigen wird, allein in den Vereinigten Staaten bis Ende 2020. Sinnigerweise steht nicht drin, wo wir heute stehen.
Also ob es zu oder abgenommen hat.
Es nimmt deutlich zu. Es nimmt deutlich zu, und zwar der Betrug mit Card not present, also wo man die Karte nicht vorliegen hat. Das heißt, man gibt seine Kreditkartendaten irgendwo ein und zahlt dann so. Das wird also deutlichst zulegen. Dafür wird der Betrug mit gefälschten Kreditkarten deutlich abnehmen. Der liegt nämlich in diesem Jahr bei voraussichtlich 4,5 Milliarden. Und der wird abnehmen auf weniger als 1 Milliarde in 2020. Alles USA-Zahlen, alles US-Zahlen. Und wenn du die Zahlen hörst, dann kannst du dir vorstellen, weltweit ist das noch deutlichst dramatischer. Der wird deutlich abnehmen. Es gibt ein Verfahren, das ist abgekürzt EMV. E für Europay, M für Mastercard und V für Visa. Die haben sich zusammengeschlossen und haben diese Chips auf den Karten ja etabliert. Und das Verfahren macht, wenn ich die Karte in den Automat stecke oder irgendwo reinstecke, macht der Chip ein sehr kompliziertes Authentifizierungsverfahren mit der Maschine. Das heißt, die Betrugsmöglichkeiten und Anzahl wird deutlich abnehmen. Genau, Christian hält es gerade ins Mikrofon.
Hab das schon. Erzähl ich nachher ein bisschen was drüber.
In Deutschland, beziehungsweise in Europa ist die Verbreitung vor allem von Maschinen, die mit dem Verfahren arbeiten, schon deutlich fortgeschritten. In den USA ist man da noch sehr weit hinten dran. Interessant ist auch die Randnotiz, und dann bin ich hiermit auch gleich durch. Die Randnotiz ist nämlich, dass anscheinend die Kreditkartenunternehmen über dieses EMV-Verfahren versuchen, die Haftung für die Betrugssummen auf die Händler und Banken und Kunden abzuwälzen und zu sagen, okay, wer das nicht einführt und wo dann Betrug entsteht und das sind die selber schuld und da müssen wir uns nicht mehr drum kümmern. Und da gibt es in dieser Szene eine recht heftige Debatte drüber.
Da geht es auch um viel Geld.
Und es geht um erheblich viel Geld. Mhm. Wer sich für die Szene interessiert, dem sei empfohlen, eine Plattform, die heißt atmmarketplace.com. ATM für Geldautomaten.
Ja.
Automated Teller Machines. Das sind diese Halle, welche Halle ist das in, auf der Cebit noch?
Oh, weiß ich
das
gar nicht.
Das war früher mal Halle 17 oder sowas oder Halle 19. So eine ganz exotische Halle, wo die ganzen Geldautomaten waren. Und das ist eine sehr lebhafte Szene. Und diese Szene hat unmittelbar was mit unserem Thema Digitalisierung, Internet of Things zu tun. Weil das sind digitalisierte Dinge, die miteinander sprechen, die vernetzt sind, wo dann interessante Transaktionen im Hintergrund stattfinden.
Absolut, ja, das stimmt schon.
Genau, also jeder, der sich dafür interessiert, atmmarketplace.com, einfach mal hingehen und ein bisschen nachlesen. Und das sind Themen, die E-Tail-Shop-Betreiber tatsächlich relativ unmittelbar betreffen. Schönes Thema, gell?
Jo.
Genau, du hättest anschließen können Paderborn, das war ja Action IT. In Paderborn sitzt Wincor Nixdorf, die inzwischen zu, wer hat die gekauft? Großer amerikanischer Anbieter.
Habe ich nicht mitbekommen.
Diepold vielleicht. Die sind vom großen amerikanischen Anbieter gekauft worden,
jedenfalls. Diepold.
Ich glaube
Diepold. Sind das nicht die Flipper herstellen?
Nee, Diepold. Diepold.
Auch Automaten. Flipper-Automaten.
Flipper-Automaten
gibt's kommen nicht
von... Nee, schade eigentlich. Ich liebe Flipper.
Ja.
Mechanische Flipper, sensationell.
Oder ein, so einzig, oder einzig so alleine der gute alte Kicker hat überlebt. Ihr habt ja da auch einen drüben stehen.
Ja, Kicker ist toll. Der hier drüben ist aber nicht so richtig der Hit. Wir waren neulich tatsächlich eingeladen zum Kickern bei Freunden. Das ist toll.
Also
das war ein Kicker-Nachmittag. Das war sensationell. Es ging los um 2:30 mit Augustiner Hell und einem richtigen Turnier.
Ja, also Kickerturnier, da bin ich
ja, auch dafür. Ja, Diebold hat das gekauft. Diebold. Mhm. Diebold plant die Akquisition von Wincor Nixdorf. Und das ist im Moment in der gerichtlichen, Klärungsphase bei den Kartellbehörden. Mhm. Und die österreichische Antikartellbehörde hat anscheinend am 9. Mai die, was man auf solchen Plattformen alles erfährt, gell? Am 9. Mai die Zustimmung gegeben.
Hier kommt gerade die Meldung rein. Wo war es jetzt? Muss ich doch mal herziehen. Weil das Smartphone hier neben mir liegt. Apple steigt mit 1 Milliarde bei Chinas Uber-Rivalen ein.
Ah, interessant. Mhm. Microsoft hat übrigens gerade so einen Internet of Things Provider gekauft in Amiland. Das wollte ich eigentlich noch nachlesen, aber
die waren zurzeit alle weggekauft. Also das alles, was
Wahnsinn. Also da geht's,
das sind da meistens kleine Technologien.
Ja, da geht's so,
die werden dann sofort eingesackt, ne?
Zack. Ah, das ist schon.
Wollen wir noch ein bisschen über ein Systemhausmarkt sprechen, beziehungsweise über ein paar Systemhäuser?
Ja, ich glaube, wir haben noch einen ganzen Sack voll Themen.
Ja, eben.
Also, Mann, wir hängen schon wirklich heftig in der Zeit.
Eine Meldung fand ich interessant hier, als die Cancom-Zahlen gekommen sind, die haben ja auch nochmal wieder einen ordentlichen Gewinnsprung hingelegt und im Zuge dessen sind ja auch wieder die Übernahmespekulationen hier aufgekocht, passiert ja regelmäßig, in der Cancom als ein Übernahmekandidat gehandelt wird. Nichtsdestotrotz, Cancom profitiert auch vor allen Dingen dadurch, dass sie einen sehr geringen Anstieg bei den Personalkosten haben. Also da auch deutlich auf die Bremse getreten sind, weil man begründet es ein Stück damit, dass man ja mehr Beratungstätigkeit mittlerweile macht, dort auch intern mehr zusammenarbeitet und da einfach nicht die Notwendigkeit war, so viele Leute anzustellen. Und
ich würde mal sagen, die tun sich schwer, die Leute zu finden, die sie bräuchten, weil die haben so viele offene Stellen.
Ich will da nur mal das Gegenteil sagen. Ich war vorletzte Woche bei Bechtle. Die stellen derzeit pro Monat 85 Leute ein. 1000 Leute im Jahr. Und die kriegen die offensichtlich. Ja. Also die haben natürlich auch ihre Schwierigkeiten. Ist aber Wahnsinn. Nicht alle Standort Neckarsulm, sondern nein. Die sind natürlich
ganz falsch vertreten. Aber was ein kompletter Wahnsinn.
Aber das ist ein Wachstumstempo, das ist unglaublich. Die bauen jetzt hier schon wieder an, da dort. Mhm. Und wenn du da nachmittags um 4:30 bei Bechtle rausgehst, wärst du eigentlich froh, wenn es irgendwo Ampelanlagen gäbe. Das ist
echt.
Das ist unglaublich, was da für ein Verkehr ist.
Stau.
Da ist schlicht und einfach Stau. Ja, da fährst du vom Parkplatz bei Bechtle runter und dann kommst du eine Kreuzung, wenn du da rechts runter willst, Stau.
Wahnsinn. Das ist ja komplett Wahnsinn.
Das ist wirklich irre. Was ich damit noch sagen wollte, wie unterschiedlich das ist. Bechtle stellt 85 Leute pro Monat ein, ja, und Cancom profitiert vom geringen Personalkostenanstieg.
Also was ich recht interessant fand, das waren einige Gespräche, die ich mit Systemhäusern hatte auf den Veranstaltungen, wo ich war, die dann gesagt haben, die Großen sind mit Preisen unterwegs, also mit Stundensätzen bei so Standard-IT-Dienstleistungen, die überhaupt nicht mehr feierlich sind. Mhm. Deutlich unter 50 Euro. Und dann ist es so, dass ich gestandene schwäbische mittelständische Unternehmen oder Großunternehmen mit einer Unternehmensethik und Standort Deutschland bla 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 tatsächlich nicht erblöden, IT-Dienstleistungen revers zu versteigern, nachdem sie vorher ihre Dienstleister schon massiv unter Druck gesetzt haben, revers zu versteigern. Das heißt, nachdem die erste Runde Ausschreibungsverfahren durch ist mit den Verbleibenden, wird dann gesagt, okay, wir starten bei 50 Euro und dann gehen wir jede halbe Stunde 1 Euro hoch und wer zuerst zuckt, kriegt den Zuschlag und da werden dann Stundensätze verramscht, die wirklich nicht mehr feierlich sind und die Großen unterbieten das dann oft noch Das heißt, der System aus Mittelstand, den es da gibt, mir hat einer aus der Stuttgarter Gegend gesagt, bei uns so mittlere Systemhäuser, es gibt noch die ganz kleinen, es gibt die ganz großen, so mittlere, da wird die Luft total dünn. Und dann ist es noch so, derselbe Anbieter, der seinen IT-Dienstleister ausgequetscht hat, geht dann her und wirbt gezielt die besten Leute vom IT-Dienstleister ab und holt die zu sich. Sensationell. Und wundert sich dann irgendwo, dass die Leute, die seine IT für absolute Dumpingpreise betreiben sollen, nicht mehr motiviert oder gut ausgebildet sind. Also was in diesem Markt geht, ist nicht feierlich. Und natürlich ist das geprägt dadurch, dass du Probleme hast, Leute zu bekommen. Und ganz interessant bei Cancom ist, war ja die Cancom-Veranstaltung, jetzt über die wir auch schon mal gesprochen hatten, da hatte der Weinmann Zahlen aufgelegt, die also plausibel gemacht haben, warum geht die Cancom vom Produktgeschäft ans Servicegeschäft und jetzt ins höherwertige Servicegeschäft, Stichwort Beratung, ja, aber Stichwort auch Cloud und Cloud-Arbeitsplätze und Virtualisierung und diese Geschichten. Ja, ja. Warum macht man das? Weil man mit Hardware schon lang nicht mehr genug verdient und weil man mit diesen IT-Dienstleistungen, sprich IT-Betrieb und Break and Fix und Administration und, schon dreimal lange nichts mehr verdient. Da hat es dann mal einen Hype gegeben, wo das Thema groß geworden ist.
Jetzt ist ein extremer Preiskampf in dem Bereich.
Richtig, und dann sind die Deckungsbeiträge ratzfatz zusammengefallen. Was eine interessante Frage ist, die sich in dem Zusammenhang aufwirft. Und das ist ja auch so eine Geschichte, die wir aus der ganzen Verlagsbranche kennen. Inwiefern die Organisationen, diese großen Organisationen, die in diesen gesetzten Geschäftsfeldern unterwegs sind, irgendwann, Thema Preis, irgendwann nicht mehr in der Lage sind, Mehrwerte zu verkaufen, sondern rein über Preis gehen. Dann holzt es das ganze Geschäft zusammen im Sinne von Deckungsbeiträgen, bei steigenden Umsätzen, rasch fallenden Deckungsbeiträgen, bei sich aufblasenden Mannschaften, bei der Notwendigkeit, neue Bereiche zu erschließen und zu hoffen,
dann kollabiert's,
dass die Preisspirale nicht sofort wieder anfängt.
Schwieriger.
Wenn man mit kleineren Systemhäusern spricht, die mit mittelständischen Kunden unterwegs sind, sagen wir, gar keine Probleme. Wir verkaufen unseren Kunden da die Mehrwerte, unsere Kunden wissen, was sie an uns haben, und dann scheitern die Projekte auch nicht an 3,50 €.
Ja.
Was nicht heißt, dass sie jeden Preis aufrufen könnten oder so. Aber was mich immer umtreibt, ist das ein strukturelles Problem großer Unternehmen und großer Vertriebsmannschaften, die einfach schwer zu steuern sind und wo man überhaupt nicht mehr sagen kann, was die da treiben.
Ja.
Und in der Distribution sinngemäß.
Ja, natürlich. Natürlich. Lass uns kurz noch über die KiwiCo reden.
Sollen wir über die KiwiCo noch reden? Lass uns über die KiwiCo noch
KiwiCo
reden.
KiwiCo ist ein neuer Systemhausverbund, der an den Start gegangen ist. Und das sind jetzt, glaube ich, 12, 13 Systemhäuser mit dabei. Und da haben sich einige zusammengetan, die man ja durchaus auch kennt in der Branche. Zum Beispiel den Heino Deubner, Matthias Jablonski, Action IT und also, die da mit dabei sind, oder Patrick Kruse von der NetGo und oder Stefan Rupp,
ja,
von der ProLan.
Von der ProLan.
Genau. Und die haben jetzt einen Systemhausverbund gestartet. Da fragt man sich natürlich auch, braucht's denn jetzt nochmal
einen
zusätzlichen Systemhausverbund?
Braucht's den jetzt überhaupt
noch? Und Kollege Markus Reuter hat sich wahrscheinlich auch diese Frage gestellt und mit Heino Deubner telefoniert. Und nee, mit Jablonski hat er telefoniert, genau. Matthias Jablonski hat er telefoniert und mal nachgefragt, was denn Sinn und Zweck dieser Unternehmung ist. Und da hat Jablonski gesagt, also es geht nicht darum, hier jetzt Systemhäuser zusammenzubringen, um eine größere Einkaufsmacht zu bekommen gegenüber Distributoren, um bessere Preise erzielen zu können, sondern die Absicht ist ganz einfach, man sieht sich als Dienstleistungsgemeinschaft. Und das finde ich einen sehr, sehr spannenden, interessanten Ansatz, weil ich sag mal, da wirklich auch Leute mit dabei sind, wie gerade der Heiner Deubner, der für mich so exemplarisch ein Leuchtturm dafür ist, wie man aus einfacher Hardware wirkliche Mehrwertservices entwickeln kann, weil der im Druckerbereich mit Managed Print Services viel erreicht hat.
Ja.
Also der hat ja wirklich dieses Thema Drucken einfach nochmal konzeptionell überdacht, hat mal überlegt, was kann man da eigentlich an Dienstleistungen draufpacken, wie kann man Dienstleistungsgeschäft daraus machen. Und da hat er ja auch, ist er auch sehr erfolgreich unterwegs. Und ich glaube, sowas tut ganz gut, weil das Menschen sind, die einfach in der Lage sind, bestehende Themen einfach nochmal neu zu denken. Ja, und diese Impulse eben dann auch an Systemhäuser weiterzugeben, die einerseits die Ressourcen nicht dafür haben, sich mit diesen Themen zu beschäftigen und möglicherweise auch nicht zu schnell auch wiederum im Tagesgeschäft drinstecken, als sich mal zu überlegen, wo geht denn die Reise hin und was kann man da in Zukunft anbieten, aber wissen, dass sie etwas tun müssen. Und sich dann da zusammenzuschließen und auszutauschen und miteinander zu partnern, ich glaube, dass es sehr, sehr effektiv ist, weil ich glaube, alleine schon in den Gesprächen bringt jeder gewisse Ansätze mit und Ideen und Überlegungen und dann fällt es natürlich in so einem Verbund auch viel einfacher zu sagen, okay, pass auf, ihr könnt dieses, ihr könnt jenes, lasst uns da mal neue Produkte kreieren daraus und lasst uns die gemeinsam den Kunden auch anbieten. Ja. Finde ich clever. Ja. Finde ich gut. Also bin ich mal ganz gespannt.
Was ich an der ganzen Konstellation recht interessant finde, ist, wie sich's von den bestehenden Kooperationen abhebt. Mhm. Auf der einen Seite ist es eine Genossenschaft. Das heißt, es ist nicht auf Gewinnerzielung in irgendeiner Art ausgerichtet. Man definiert sich darüber, dass man Projekte zusammen macht, die man alleine nicht hätte machen können. Mhm. Und das ist ja irgendwie eine ganz, ganz interessante Geschichte. Das heißt, es gibt keine Zentrale, die mit Gewalt da irgendein Geld verdienen muss. Man hängt nicht an einem Distributor, was sich zum Beispiel jetzt vom ALSO Network unterscheidet, wobei einige von den Systemhäusern auch ALSO Network Mitglieder sind, die aber sagen, das ist keine Konkurrenz dazu, wir sind anders ausgerichtet, wir sind anders aufgestellt, für uns ist es eine Ergänzung. Ob die ALSO das so sieht, weiß ich nicht. Ob man da amüsiert ist über die ganze Geschichte, keine Ahnung. Da habe ich noch keine Rückmeldung. Ob die anderen Kooperationen das irgendwie beachtenswert finden oder so, weiß ich auch nicht genau. Aber diesen Genossenschaftsaspekt finde ich recht interessant. Und eine der Motivationen ist der Umstand, dass die Hersteller ja immer höhere Anforderungen an ihre Partner stellen. Mhm. Und wenn du jetzt massiv investieren musst, um eine Partnerstufe Gold oder Platin oder irgendwas bei einem Hersteller zu erreichen und zu halten und dann, um dann Geschäft machen zu können, das werden die 12 nicht gleichermaßen machen. Die sagen aber, wir haben alle 12 bei unseren Kunden die unterschiedlichsten Projekte, wo wir das Know-how brauchen und dann können wir uns das
so in der die Kompetenzen bündeln.
Genau, wir können die Kompetenzen bündeln und zusammenholen. Mhm. Und ich habe mit dem Stefan Rupp vor einer Zeit drüber gesprochen, über diese Genossenschaftsgeschichte. Und da hat er gesagt, was die Hersteller an Ansprüchen an uns stellen und wie die versuchen, uns da zu binden und zu beschäftigen. Und das ist eigentlich nicht, weil das ist für mittlere und kleine Systemhäuser ist das
schlicht nicht zu machen.
Das ist nicht abbildbar. Und wir müssen was tun. Und der ist jemand, der ist auch im ISO-Network, der partnert sehr aktiv, der partnert sehr breit und der hat da Netzwerke und der spielt das sehr, sehr gut. Der ist ein richtiger Netzwerker. Mhm. Und der sagt, unsere Kunden brauchen das, die Kunden von den anderen brauchen das womöglich auch. Warum nicht zusammen? Und warum nicht in so einer, und ich glaube, die sind auch nicht unbedingt auf Wachstum angelegt. Also die wollen nicht beliebig Hunderte von Mitgliedern haben.
Ja.
Gut, hast du Hunderte, geht auch per se
dann auch schwierig.
Weniger zusammen oder das ist schwieriger zu koordinieren.
Ich bin
sehr gespannt, wie das da weitergeht.
Ja, ich finde es auch interessant. Ich bin schon fast am Überlegen. Ich weiß zwar nicht, wie hoch der Mitgliedsbeitrag ist, den man hier pro Monat abführen muss. Also es wird sicherlich irgendeinen geben. Aber ich betrachte mich jetzt oder das Unternehmen Unice jetzt auch mal als Content-Systemhaus.
Ja. Könntest du Genosse werden.
Könnte ich da mal Genosse werden und mal meine Kompetenzen oder unsere Kompetenzen damit einbringen. Ne?
Das wäre doch ein Ding. Das
ist eine ganz gute Ergänzung. Also
sowas
wäre sicherlich auch interessant.
Sowas könnte ich mir gut vorstellen.
Vielleicht hört der Heino Deutner zu, dann kann er mich ja gerne mal drauf ansprechen.
Genau. Heino, ruf mich an.
ich glaube, das war es im Systemhausbereich auch, was wir hatten. Ne? So im Großen und Ganzen, ja.
Würde ich sagen. Mal Blick auf die Uhr, 11:30.
Ja, jetzt müssen wir mal langsam Ich glaube, alles kriegen wir heute auch nicht mehr. Was
haben wir denn alles noch auf der Liste stehen? Ey, wir wollten über Industrie 4.0 und solche Themen noch reden. Das haben wir schon ein bisschen gemacht.
Lass uns das vielleicht in die nächste Sendung nehmen.
Das ist doch ein
sehr umfangreiches Thema.
So Schwerpunktbeitrag drüber, gell?
Ich würde da ein Thema gerne noch mit in den Ring werfen, was, denke ich, thematisch auch gut dazu passt. Ich lese derzeit sehr viel über das Thema künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, und das ist auch ein hochspannender Bereich. Ja. Und da würde ich gerne mal in der nächsten Sendung auch so eine Zusammenfassung geben, wie so im Moment der Stand der Dinge ist, wo die Reise auch hingehen wird, was da so die Trends sind, welche Branchen davon berührt sind, was das für Auswirkungen haben wird. Das, glaube ich, wäre auch mal ein gutes Thema, damit man hier auch von unserer Seite aus mal so ein bisschen die Vogelperspektive einnimmt und mal nach oben schaut und sagt, was rollt denn da so auf uns zu und wie können wir das einsortieren und wie müssen wir das einordnen?
Ja, ich hätte noch ein Thema.
Ja.
Was wir machen sollten. Und zwar, zumindest wollte ich es kurz ansprechen, Thema Datenvirtualisierung. Thema Datenvirtualisierung. Hintergrund ist eine Pressemitteilung, die bei uns reingeflattert ist über unseren Channelcast
Account.
Über unseren Channelcast Account.
Redaktion@channelcast.de.
Da kam eine Pressemitteilung und auch dann ein Angebot eines Pressegesprächs. Mhm. Da habe ich gedacht, Mensch, seit ich aus dem Verlag raus bin, habe ich kein richtiges Pressegespräch mehr bei uns im Büro gehabt und jetzt machen wir mal. Mhm. Und dann habe ich halt zurückgeschrieben, klar, erzählt uns mal, was Datenvirtualisierung, was ihr da macht. Mhm. Und dann kam vorbei ein Hersteller Activio. Die kommen ursprünglich aus dem HP-Umfeld und aus dem Datensicherungsumfeld. Und was dann wirklich total witzig war, ich weiß nicht, ob du Anne Tuland noch kennst.
Nee.
Die Anne Tuland ist eine Schwedin, die war bei ganz früh, die kenne ich schon ganz lang, die war ganz früher bei Compaq, dann gekauft von HP und war dann relativ lang bei Fujitsu Dokumentenscannern. Und die kam dann durch die Tür. Ich habe gedacht, ups.
Kenne ich.
Alte Bekannte, Wahnsinn. Die ist da als Marketingmanagerin gelandet und die hatten auch einen Partner mitgebracht, nämlich Blue Consult, die so ein bisschen erzählt haben, was sie da machen. Und zwar das Thema Datenvirtualisierung ist ein interessantes. Die Ausgangsidee ist, es gibt wahnsinnig viel Daten. Die Datenmengen explodieren und woran liegt's? Und dieser Gründer von Activio hat sich überlegt, es liegt daran, dass Daten immer zu kopiert werden. Es gibt wahnsinnig viele Kopien von Kopien von Kopien. Mhm. Und sie bieten aus dem Großkundenumfeld kommend Tools an, die diese Datenkopien überflüssig machen. Das heißt, du hast ein Backup deiner Daten. Und der Techniker meinte, und dass diese Activio-Lösung ist ganz einfach zu denken. Das ist, du hast ein Backup deiner Daten und dieses Backup deiner Daten kannst du auf verschiedene Arten in verschiedenen Portionen virtuell mounten. Das heißt, du kannst auf die Daten zugreifen, als lägen sie dir normal und nicht gebackupt vor. Und du kannst die Daten dann als Kopie in virtuellen Umgebungen bereitstellen. Interessanter Gedanke, habe ich mir gedacht. Und wozu soll das nun wieder gut sein? Mhm. Und dann haben die aber gesagt, okay, der Blue Consult, der Partner von denen, hat dann gesagt, na ja, in diesem Großunternehmensumfeld gibt es total interessante Szenarien, wo Datenkopien eine absolut wesentliche Rolle spielen. Zum Beispiel bei allem, was SAP ist. Wenn du irgendwas auf SAP machst, dann brauchst du Testumgebungen, brauchst Daten, brauchst Kopien deiner Live-Daten, um mit denen Simulationen zu fahren, um zu testen. Bei Softwareentwicklung ganz sinngemäß. Und sagt, diese Datenkopien zu bekommen im Unternehmen, bei Großunternehmen, ist ein Riesenakt. Erstens, die Daten liegen irgendwo live vor und dann vielleicht als Backup, an das du nicht kommst. Das heißt, du musst das Backup dann irgendwo, die Portion, die du brauchst, auspacken, installieren. Du brauchst eine Systemumgebung dafür, du brauchst Maschinen, du musst das alles aufsetzen. Dann musst du die Daten anfordern bei den Leuten, denen die gehören und musst dir schauen, dass du deine Umgebung da irgendwie ausstatten kannst. Und sagt, mit der aktiven Lösung geht das total einfach. Du hast die Daten da, du sagst, welche Daten brauchst du, du kannst darauf zugreifen, kannst sagen, okay, hier aktuell virtuelle Maschine mit den Daten. Die Daten werden nicht mehr auf eine separate Infrastruktur kopiert, sondern virtuell dann verarbeitet. Und es ist eine totale Vereinfachung. Der BlueConsult, das ist ein Laden, der ursprünglich aus dem AS400-Umfeld kommt. Das heißt, aus diesem mittlere Datentechnik, IBM und. Die sagen, sie haben inzwischen eine Business Unit aufgemacht, die sich auch sehr stark mit SAP beschäftigt. Mhm. Und egal bei welchem Großkunden sie aufschlagen und erzählen, wie das funktioniert, Großkunden sind total begeistert und sagen, boah, was eine Vereinfachung, was eine Riesenerleichterung dieser total bescheuerten, komplizierten Prozesse, die ressourcenaufwendig sind und wir müssen nichts mehr aufsetzen, wir können die Daten auf virtuelle Maschinen ziehen, zack, und die Daten werden nicht kopiert, die liegen einmal physikalisch irgendwo und gut ist.
Ja, das ist eben auch so eine schöne Lösung, wo du sofort erkennen kannst, welches Problem du damit gebacken bekommst, ne? Und wo jeder ständig Schmerzen hat. Das ist ähnlich wie bei diesem Thema Textroboter, weil jedes Unternehmen einfach Schmerzen hat in diesem Content-Bereich. Ne? Und
das ist interessant. Ja. Und das Schöne ist, Activio ist in Deutschland, und sie schreiben sich ACTivio mit F, Activio, ist in Deutschland unterwegs, hat bis jetzt nicht so richtig viele Partner, kann durchaus noch Partner brauchen. Das heißt, Leute, die ihr in großen Unternehmen unterwegs seid und die Probleme schon mal gesehen habt, sprecht mal die Activio an, guckt euch die Lösung an. Wahrscheinlich gibt's auch irgendwelche Mitbewerbslösungen, weiß ich nicht. Erzählen die mir natürlich nicht unbedingt. Aber der BlueConsult, der Partner von denen, war sehr angetan und meinte, also für ihn war das wirklich Offenbarung und sie machen da sehr, sehr gute Projekte.
Ja, das ist schön. Also das ist ja ganz gut. Kann man ja ruhig mal weiterempfehlen. Ja. Wer dann in dem Bereich unterwegs ist, kann sich das ja auch mal anschauen. Ne?
Und mir war dieses Thema überhaupt gar nicht bewusst. Es gibt halt auch innerhalb der IT immer noch
Bereiche,
Problemthemen, wo man überhaupt nicht damit rechnet, dass es sowas gibt und die man so von außen auch wirklich nur sehr, sehr schwer sieht.
Ja, ja.
Also das war ein doch recht spannender Termin. Und Hinweis an alle Hersteller, pass auf, Hinweis in eigener Sache an alle Hersteller unter unseren Hörern. Mhm. Wenn ihr mit der Presse sprecht oder auch mit uns, bringt einen Partner mit. Bringt einen Partner mit, die können live aus dem Alltag erzählen, was die Lösungen machen und wie das ganze Ding funktioniert.
Ja.
Liebe Systemhäuser, sprecht mit euren Herstellern. Lasst euch mitnehmen.
War das jetzt dann auch schon dein Pick für diese Sendung, Andreas?
Dazu kenne ich die Lösung zu schlecht und die Lösung ist, glaube ich, gar nicht mal so günstig. Man kann als...
Das kann man vorstellen.
Ja, das geht irgendwie nach Datenvolumen und sowas. Aber die haben ein Service-Provider-Modell hinten dran, was sehr, sehr attraktiv ist.
Service-Provider-Modell heißt wiederkehrende Umsätze oder was?
Wiederkehrende Umsätze. Mhm. Das heißt, man kauft einmal diese Lösung und das rechnet man dann mit den Activio ab und gegen den Kunden berechnet man dann nur die Daten, die man da durchschleust.
Okay.
Das heißt, man kann dem Kunden Datenpakete als Dienstleistung zur Verfügung stellen und bei Activio kauft man die Lizenz. Also das ist das vom Modell auch recht durchdacht. Nee, ist kein Pick. Nee, das ist jetzt kein Pick.
Ja, nee, war auch als Scherz gedacht sozusagen. Hast du einen Pick eigentlich? Nee, ne? Hast du da irgendwas eingeschrieben? Nee, hast du
AS400.
Was, AS400?
Nach wie vor ein tolles System.
Scherz. Hoffe ich doch wohl.
Du, man soll mit Großrechnern extrem gut so virtuelle Umgebung und sowas komplett erschlagen können für Millionen
Anwender. Habt ihr ja noch Platz in eurem Serverraum?
Und wir hätten
ja schön eine reinstellen.
So ein bisschen, wir könnten ein Z.
Ja, eben, genau. Macht ihr die Tür auf, wird's mal schön warm. Habe ich beim Alexander Roth hier Evernine gelesen, die betreuen ja auch ein Systemhaus, die Hartl Group.
Ach, die machen die, ja.
Und das fand ich ja auch toll, die ihr Rechenzentrum in einer Etage haben und da drüber haben sie ein Schwimmbad gebaut und allein durch die Abwärme dieses Rechenzentrums können die Mitarbeiter da oben jetzt ihre Bahnen ziehen in schönem warmem Wasser und haben dort oben so einen richtig schönen wohligen Wellnessbereich hingestellt.
Ach, das ist interessant. Ja. Du, ich habe mit dem Peter Hartl neulich gesprochen, der war ja auf der Veranstaltung von Evernine,
auf der
fünfjährigen und Einweihung der neuen Räume.
Ja.
Das ist interessant, was der Hartl tatsächlich gemacht hat, ist, also auf der einen Seite betreibt er ein Rechenzentrum, auf der anderen Seite hat der alle Prozesse komplett durchautomatisiert. Ja. Also musste ich an dich denken. Ja. Alles automatisiert. Der sagt, wenn vom Kunden eine Anfrage reinkommt, dann generieren wir automatisiert die Angebote, die Service Level Agreements, die Verträge, die Abrechnung. Auf Knopfdruck ist das im System, auf Knopfdruck geht das live, es kommen automatisch die Abrechnungen raus. Man muss nicht mehr eingreifen. Sensationell. Ja, also eine Durchgängigkeit.
Genau, die richtige Herangehensweise.
Eine Durchgängigkeit, die erstaunlich ist. Und was ich dann am beachtlichsten fand, ist, mit welchem System hat er es gemacht? Handgestrickt.
Mhm.
Handgestrickt. Kann man sagen, Vorsicht mit allen handgestrickten Systemen, kann man aber auch sagen, wer handgestrickte Systeme hat, die so spezialisiert sind, ist dadurch im Vorteil. Und Hartl fängt jetzt anscheinend an, dieses System auch anderen Service-Providern vorzustellen.
Ja.
Und da ein Geschäftsmodell drauf aufzubauen, was ich auch gut finde.
Ja.
War
sehr interessant, was er da erzählt hat.
War echt ein total interessantes Gespräch.
Ja.
Und was ich noch so beachtlich fand,
als
wir damals mit den Zeitschriften angefangen haben, hat der angefangen, sich mit Rechenzentrum und Virtualisierung zu beschäftigen.
Mhm. Ja, da war schon immer weit voraus. Ich denke, das liegt ein Stück weit auch so in den Genen eines Rechenzentrumbetreibers, diesen immer einen möglichst hohen Automatisierungsgrad zu erreichen.
Ja. Weil du es sollte in den Genen liegen. Ich weiß nicht.
Sollte in den Genen
liegen. Ja.
Also bei ihm kam es nochmal jedenfalls ganz deutlich zutage, genau, ne? dass der da eigentlich nur davon gesprochen hat. Ne? Also
ja, und der sagt, ich mache schon noch Projekte, aber aus Verbundenheit den Kunden gegenüber mache ich denen auch mal ein Projekt.
Mhm.
Aber eigentlich, wir haben damals schon gesagt, das mit den Projekten, das kann es doch nicht sein. Mhm. Also wirklich deutlich vor der Zeit. Mhm. Wirklich deutlich vor der Zeit. Und der musste ein Rechenzentrum hingestellt haben, echt vom Feinsten.
Ja.
Das würde ich mir gerne mal anschauen.
Ja, und da kannst du
Badehose einpacken. Wir müssen mal einen Ausflug machen,
das ist doch bei Regensburg.
Oben gleich schwimmen gehen. Müssen wir einen Ausflug in die Oberpfalz machen.
Ja, genau. Können wir dann auch in Schwandorf vorbeischauen.
Und dann schauen wir auch mal in Schwandorf vorbei und schauen uns das kaputte Internet in Schwandorf an.
Ja.
Du hast ein Pick dabei, ein Gadget. Ich wollte doch noch über die Subscribe-Konferenz berichten.
Ja.
Ich glaube, das machen wir beim nächsten Mal, oder?
Wie du willst.
Kannst Podcast in eigener Sache.
Du warst dort, ich konnte
nicht. Ich war auf der Subscribe-Konferenz. Christian konnte nicht. Der Tobias Lakemann,
der schon mal mitgepodcastet hat,
ist auch dabei gewesen. Große Konferenz mit über 100 Teilnehmern zum Thema Podcast. Name der Konferenz Subscribe, weil es das Ziel eines jeden Podcasters ist, dass der Hörer den Subscribe-Button drückt und den Podcast abonniert. Steht für uns nicht so im Vordergrund. Uns ist wichtig, dass ihr uns alle regelmäßig hört. Würde uns schon vollkommen ausreichen. recht interessant war da der Erfahrungsaustausch. Diese Konferenzen sind klassischerweise immer sehr, sehr techniklastig. Mit vielen Nerds und Techies und
ich glaube, da gibt es auch die meisten Freaks Podcasts.
Und
Technikbereich, ne?
Im Technikbereich. Ja. Was man auf der Konferenz deutlich feststellen konnte, sind so mehrere Trends. Ein Trend, den ich so benenne, den ich gesehen habe und der sich bei mir deutlichst niederschlägt, ist, die Podcasting-Szene professionalisiert sich.
Mhm.
Es gibt sehr viel Diskussion über Podcast-Marketing, über einen professionellen Auftritt, über Plattformen, über Vermarktung. Was kann man da alles tun? Das war eine interessante Geschichte, obwohl sich viele der klassischen gerade Nerds und so heftig dagegen stemmen.
Ja.
Die haben da keinen Bock drauf.
Ja.
Obwohl sie natürlich erheblich viel Wert auf tollen Sound legen. Wir legen eher Wert auf tolle Inhalte. Deswegen ist uns wurscht, ob es halt. Das stimmt natürlich nicht.
Ja, heute halt im Stream ganz ordentlich.
Ja, aber da muss der Herr Mayer nochmal den Lötkolben
stimmen. Da muss ich nochmal ein paar Widerstände einlöten hier.
Ja, ich glaube aber
Kinder auch. Betet, Papa lötet.
Deutlich. Apropos löten. Und was damit einhergeht, ist, dass Podcasting deutlich arbeitsteiliger wird. Ich meine, gut, bei uns ist das ja schon immer arbeitsteilig und ich als so Podcast-Ignorant oder sowas, gehe ja schon immer davon aus, der Meier macht schon, dass das alles läuft und das ist ja alles nicht so schwierig, da muss er ab und zu am Knopf drehen und wir müssen halt nicht gescheit daherreden. Aber tatsächlich ist es in der Szene so, dass es arbeitsteiliger wird. Das heißt, die Techniker sind inzwischen auch da und sagen, sie bieten dann ihre Dienste irgendwelchen Leuten an, die podcasten wollen und Inhalte haben, aber keine Ahnung.
Der Einstieg wird immer leichter.
Ne? Der Einstieg wird leichter. Es gibt Marketing-Spezialisten, die dann sagen, komm, ich baue dir ein Logo. Oder jetzt war einer da, der sagt, ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit, der versucht, verschiedene Podcasts zu aggregieren und denen dann ein professionelles Aussehen zu geben. Und sagt, einer seiner Schwerpunkte ist Merchandise, also der macht dann T-Shirts und Schuhe und was man sich vorstellen kann und Tassen und Kopfhörer und alles Podcast gebrandet. Das heißt, die ganze Szene wird absolut arbeitsteiliger. Und ein echtes Highlight, was ich gesehen habe, war, Christian hat den Namen vorhin schon mal erwähnt, war der Vortrag vom Bayerischen Rundfunk. Die nächste Konferenz wird in München im Bayerischen Rundfunk sein. Ja. Der so ein bisschen Einblick gegeben hat, was passiert eigentlich im Bayerischen Rundfunk. Denn eigentlich ist ja Steve Jobs mal angetreten mit dem Thema Podcasting und hat gesagt, das wird das Radio und das wird alles verändern.
Das war ja zur Einführung des iPods.
Richtig, ne? Zur Einführung des iPods war ja Podcasting das große Ding, was alles verändern wird, was die Landschaft tatsächlich bis jetzt aber die existierende Landschaft nicht wirklich verändert hat. Und da war der Bayerische Rundfunk recht interessant, der Beitrag, der gesagt hat, wir arbeiten erheblich in diese Richtung. Mhm. Wir wissen, dass wir die falschen Kompetenzen im Haus sitzen haben, um uns in diese digitale Richtung weiterentwickeln zu können, in die wir müssen. Der Intendant des BR ist sehr weit von dann, der sieht sehr klar, wo die Reise hingeht. Und sie bauen auf eine Abteilung, die heißt ESP.
Nee, ich glaube Software-Plattform-Entwicklung oder
Softwareentwicklung, SAP. SAP.
SAP, ne?
SAP, Softwareentwicklung und Plattform. Die einer der Podcaster der Geekweek, wie heißt das?
Geekweek,
ja. Geekweek, genau. Einer der Geekweek Podcaster leitet.
Ja, der Mustafa.
Der Mustafa, genau. Der in der Entwicklerszene total verhaftet ist und der BR sagt, wir brauchen dieses Know-how im Haus. Wir brauchen ganz viel anderes Know-how nicht mehr im Haus, aber dieses Know-how brauchen wir im Haus und wir haben deswegen angefangen, das aufzubauen und bringen deswegen interessante neue Tools und Dinge auf den
Weg. Alles mit Software.
Alles mit Software.
Sind wir wieder beim Thema.
Alles mit Software. Und also das war schon wirklich eins der Highlights. Und ein zweites Highlight, was deutlich zeigt, dass bei Podcasts wirklich Inhalt König ist und nicht unbedingt die Technik König ist, war von einer Frau, die, wenn ich das jetzt sage, dann wird sie mich wahrscheinlich töten, die Strick-Podcasts macht. Die macht einen Strick-Podcast, also Handarbeit.
Sie nennt
das, aber das ist so Do-it-yourself-Szene. Die wird von den Podcastern immer so belächelt und die sagt, es geht da nicht um Stricken. Wir reden nicht zwei Stunden über Stricken. Es geht wirklich um alles Mögliche. Es geht um Verbindung, es geht um Architektur, es geht um Mathematik und das hat alles was mit Textil zu tun und. Und das ist ein sehr breites Themenfeld. Und es gibt in dieser Szene einen Wust an Podcasts. Also richtig viele. Mhm. In Deutschland, glaube ich, 34 alleine.
Umso kleiner die Nische, umso mehr Podcasts.
Genau. Und die sagt, es kommt erheblich auf die Inhalte an.
Ja.
Und da können ruhig alle anderen lächeln oder lachen. Das ist nicht zum Lachen. Das ist was sehr Ernsthaftes, was da entsteht. Das war auch ganz interessant. Und ein total interessanter Nebenaspekt, es war auf der Veranstaltung auch eine Podcasterin, die bei der Deutschen Bahn arbeitet. Mhm. Und die bei der Deutschen Bahn das Projekt WLAN, neues WLAN für den ICE leitet.
Richtig, ja.
Und die hat auf der Konferenz nicht drüber gesprochen über das Projekt, hatte aber auf der Republika, die direkt vorher in Berlin war, unmittelbar vorher, ein bisschen über das Projekt gesprochen. Und es gibt einen recht interessanten Artikel in der FAZ, die zufällig bei diesem Talk dabei waren, über das Thema WLAN im ICE und über die Ausschreibung, die es da gegeben hat. Und also das ist auch eine sehr spannende Geschichte. Und liebe Hörer, ihr seht, auf solchen Konferenzen trifft man Leute, die unmittelbar in euren Themen ganz, ganz viel zu tun haben. Es sind ja auch sehr viele ITler dort.
Ja, ja.
Es sind sehr viele ITler da, die in irgendwelchen Unternehmen in der IT-Abteilung oder in der Entwicklung und arbeiten.
Ja.
Also eine wirklich sehr, 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 sehr interessante Szene. Genau.
Ja, ist immer ein interessanter Austausch, um da ein bisschen zusammenzukommen. Und es gab ja jetzt unlängst in der New York Times einen Beitrag über das Thema Podcasts
nochmal. Bei Apple, genau.
Ja, und Apple ist ja wohl, ja, Apple hat die größte Plattform, also oder das größte Verzeichnis, muss man im Prinzip sagen. Plattform ist es nochmal gar nicht. Also technisch ist es ja immer so, die ganzen Audio-Files liegen ja immer beim Podcaster selber. Mhm. Ich reiche bei iTunes nur den RSS-Feed ein.
Mhm.
Ja, und da holt er sich die Daten im Prinzip raus und stellt sie im iTunes-Shop. Aber Apple gibt mir keinerlei Daten. Also die könnten natürlich mitmessen und sagen.
Es wäre sehr schön zu wissen von Apple, wie viel Zugriff es auf
Channelcast gibt. Es wird eben nicht gemacht und jetzt gibt es eben.
Wird aber nicht rausgegeben.
Jetzt gibt es eben viele Podcast-Macher, die mittlerweile so hohe Hörerzahlen haben, dass die sagen, ich mache mir mal Gedanken in Richtung Vermarktung und schau mal, ob ich dort wenigstens ein bisschen was damit verdienen kann, um meine Unkosten zu decken. Und ja, wenn der aber keine Daten, wenn du nichts zur Verfügung stellen kannst, ist natürlich immer schwierig. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite gibt es eben die Szene, die dann sagt, nein, wir wollen das eigentlich ganz, ganz bewusst nicht, weil wir dann fürchten, dass ja die totale Kommerzialisierung eintritt in dem Bereich und Podcasting sich immer als ein sehr unabhängiges Format verstanden hat. Ja, ich will jetzt nicht sagen, ja, als ein sehr unabhängiges Format verstanden hat und sehr in der Nische behaftet ist. Also es gibt außer den Podcasts der öffentlich-rechtlichen Institutionen, sind mir auch wenige Podcasts bekannt, die wirklich eine extrem hohe Reichweite haben. Es ist immer irgendwo Nische und selbst Tim Pritlove, würde ich sagen, der Podcaster mit der größten Reichweite in Deutschland, hat auch Nischenthemen, wenn du so willst. Und Nerdthemen, über die sich unterhalten wird. Weiß ich nicht, aber das dürfte schon in den Bereich 70.000, 80.000 gehen.
Oh, das ist schon ordentlich.
Ja, also ist schon wirklich ganz ordentlich.
Das sind wir noch gar nicht.
Ach. Weit davon entfernt, weit, weit davon entfernt. Dafür ist es einfach auch zu klein, aber das ist auch gar nicht so wichtig. Ich denke, diejenigen, die uns hören, die Channelcast hören, werden das tun aus ganz bestimmten Beweggründen heraus, weil sie die Themen hoffentlich spannend finden, weil sie es hoffentlich ein Stück weit unterhaltsam finden, weil sie sagen, hier kriege ich einfach nochmal zusammengefasst, was in der Branche passiert. Ich kriege nochmal Einblicke, ich kriege nochmal ein bisschen Orientierung, ich kriege nochmal Gedankenanstöße. Ja. Das sind hoffentlich so Mehrwerte, die wir durch unsere Gespräche und sind dann letztendlich nichts anderes als Stammtischgespräche erzeugen können.
Ja, sagen wir mal so, das ist ja eigentlich unsere Mission.
Das ist auch
unsere Mission. Also unsere Mission ist ja schon, eine Unterstützung zu geben und hilfreich zu sein und zu sagen, Leute, schaut euch verschiedene Themenbereiche mal an, guckt, ob es was für euch wäre oder auch dann so Warnhinweise zu geben.
Obacht, ja, und Einschätzungen
ganz Obacht, einfach. Obacht, ne? der Stundenpreis für Techniker ist im freien Fall in manchen Regionen oder Vorsicht, zu viel Produkt im Markt und
und auch mal so ein bisschen über den Tellerrand hinausblickt und einfach auch verschiedene Bereiche mal zusammenbringt, wo man halt manchmal doch nicht die Zeit dazu hat, sich damit intensiver zu beschäftigen.
Ja, interessant ist, jetzt wären wir eigentlich schon, ist egal, ich sag's jetzt trotzdem noch, interessant ist, und das war auch so ein Input, den ich aus dem Gespräch hatte mit jemandem, interessanterweise aus dem Also-Vertrieb, aus dem Also-Außendienst, der gesagt hat, Mensch, ich bin bei so vielen Systemhäusern und so viele Systemhäuser fragen, wo geht's denn in Zukunft hin? Wo müssen wir uns hin orientieren? Was passiert hier eigentlich? Und die Dinge verändern sich, aber wir sehen nicht genau wie und mit wem können wir denn sprechen. Und ich sage, das sind so viele Leute unterwegs, die so große Fragezeichen haben und irgendwie muss man doch Antworten geben. Und wir sollten doch versuchen, wir geben ja auch Antworten. Wir können natürlich nicht sagen, hier, pass auf, alle rechts rum.
Nein.
Aber das ist auch keine konkreten Anweisungen geben. Allein diese Diskussion in Gang zu bringen, dass die Leute dann draußen auch miteinander sprechen und sagen, lass uns mal hier und da gucken. Ich glaube, das ist schon eine sehr wertvolle Geschichte.
Genau.
So sieht's aus.
Wir kommen in Richtung Ende der Folge, Andreas.
Ja, das stimmt.
Also du hast keinen Pick dabei.
Nee, ich habe keinen Pick
dabei. Ich habe zwei dabei.
Das habe ich befürchtet. Du bist so ein Streber manchmal.
Ja, ich habe dieses Mal nicht allzu viele Themen mit reingetragen.
Da warst du sehr aktiv,
was also, ich im Übrigen sehr löblich finde. Ich hoffe, das bleibt auch so.
Ja, ich hätte schon einen Pick, das ist ein Buch, aber ich habe es noch nicht zu Ende gelesen. Ja, das heißt, ich werde es jetzt in der nächsten Sendung picken. Ich werde aber verraten, dass was mit Fernsehen zu tun hat. Und das wirklich eins der spannendsten Bücher ist, Businessbücher, die ich in den letzten vielen Jahren gelesen habe. Und das ist schon klar das war mir nach 10 Seiten schon klar, aber ich bin jetzt etwas über die Hälfte und es ist ganz klar und deutlich. Das Fernsehen verändert sich und ich erzähle dann über das Buch, wo man das nachlesen kann.
Okay. So, dann bringe ich mal den ersten Pick an den Start hier. Jetzt muss ich gerade schauen, wo habe ich das abgespeichert? Ich glaube, das hier ist es. Nee,
das ist was anderes. Also für alle Hörer, die das jetzt nicht sehen können, beschreibe ich die Situation.
Ich sitze vom Stück Karton.
Murmelt und drückt auf einem Stück Plastik, auf der Glasscheibe, die sich auf einem Stück Plastik befindet, rum, hat das jetzt weggelegt und hat einen Karton in der Hand.
Genau, was ich mitgebracht habe.
Ah, das ist eine Brille. Das ist so ein Cookie.
Na, ja.
Das ist kennst du das
noch früher? Kennst du die noch früher, diese runden mit den Bildern drin,
wo man so... Ja, das sind diese kleinen Fernseher, wo man dann so reinschaut und innen drin und dann klicken dann die Bilder durch.
Genau.
Sensationell. Genau.
Sowas nur
das Cover 360.
Sowas nur in neu. Ja, das nennt sich eigentlich Google Cardboard.
Ah, das ist dieses Google Cardboard. Das ist
einfach nur
drüber gehört und gelesen, aber noch
Stück nie Pappe gesehen. Mit zwei Linsen. Das hat mir der Andreas Wenninger zum Geburtstag geschenkt. Und wir haben das dann auch ad hoc gleich mal ausprobiert. Und das ist ja Googles Billiglösung in Richtung Virtual Reality, um dort mal einzutauchen ein Stück. Nachdem es nur aus Pappe besteht, kostet es doch, wenn man es original haben will, irgendwie zwischen 20 und 30 Euro, was ich echt unverschämt finde. Aber es gibt es zum Beispiel bei Pearl, habe ich es jetzt gesehen, für 6,90 Euro oder sowas. Da kann man sich das dann, da kann man das dann auch mal nachvollziehen. Was man dort ganz einfach macht, das ist so ein Karton, den man hier so auffalten kann und dann legt man da ganz einfach sein Smartphone rein. Und da gibt's eine Applikation dazu von Google, die kann man sich vorher runterladen.
Das ist aber ein Apple-Gerät, geht das überhaupt?
Ja, das gibt's. Cardboard gibt's für alle Systeme. Aha. Also das ist völlig egal. Und dann kriegt mir die Anweisung: Lege das Smartphone in die Cardboard IO 2015 Brille ein. Das mache ich jetzt auch mal direkt.
Das hat richtig sexy Produktnamen. Die Cardboard IO 256 Brille.
Ja, ein bisschen sperrig, ne? Ich glaube, ich mache das jetzt. Mache ich das jetzt richtig oder?
Ich glaube schon. Das Display hat sich schon verändert am Handy.
Aber wieso passt das jetzt nicht mehr rein? Moment mal. Da bin ich das erste Mal auch schon dran gescheitert, weil das irgendwie so dick war, dass ich mir gedacht habe, wie passt denn das da zusammen? Ja, aber jetzt kann man schon erkennen. Bisschen unscharf, okay, finde ich jetzt. Aber gut, schau mal durch, ob du
eine schwarze Plastikschachtel.
Schau mal durch, ob du da was erkennen kannst für dich, wenn du den Kopf da auch ein bisschen hin und her bewegst.
Ist unscharf.
Ist unscharf, ne? Dann habe ich es nicht richtig reingelegt. Also da passt noch irgendwas nicht.
Bin ich auch zu blind.
Ich glaube, da stimmt der Abstand irgendwie nicht. Also da kann man jedenfalls sein Handy einlegen. Es gibt da eine App von Google, die man starten kann. Da sind so ein paar wirklich sehr nette Demos und Spiele drin, wo man einfach
durch... Sogar hinter mir ist was, das ist ein Ding.
Ja, du kannst 360
Grad. Das hat so ein
360 Grad View. 360 Grad. Du kannst nach oben, nach unten, ist völlig egal. Die Landschaft, du kannst also wirklich in alle Richtungen schauen. Und da gibt's wirklich ganz tolle Demos von der Achterbahn.
Das Handy ist jetzt auf Stromsparmodus gegangen. Ist ja ein Ding. Ah, interessant.
Ist ausgegangen? Ah ja, ist ausgegangen. Irgendwie habe ich das auch falsch eingelegt. Ja,
macht nichts. Aber es war deutlich zu sehen. Man ist dann in so einer virtuellen Landschaft.
Ja, genau.
Das ist ja witzig.
Ich glaube, das wird alles hier nach außen geklappt. Ah ja, natürlich, das gehört so. So gehört das jetzt. Oh Gott. Das habe ich ja wirklich total
27
falsch.
27 Arten eine Schachtel zu fallen.
Ist wirklich total falsch reingelegt. So, jetzt machen wir das nochmal richtig, Andreas, und dann müsstest du das jetzt auch gleich in scharf sehen. Jetzt packen wir das noch hier mal zusammen. Yes, jetzt kann man da was erkennen.
Du hast hier oben im Übrigen einen
Knopf, da kannst du dann auswählen. Also du hast ja da in den drin
so ein Menü ausgewählt. Ah, das war mir nicht klar, wo der Knopf ist.
Und du kannst mit dem Kopf zu den einzelnen Menüpunkten
gehen. Ja, ja, genau, das habe ich gesehen.
Und kannst dir dann da irgendwie eins dieser Applikationen, die da mit drin sind, kannst du dir dann direkt mal anschauen. Das kannst du mal noch ausprobieren.
Ja, das ist ja witzig.
Das ist wirklich wirklich ganz nett gemacht.
Ja, da geht's schon wieder aus. Wieso?
Ach, dann habe ich, ich muss das mal so einstellen, dass es nicht sofort immer sein Bildschirm verdunkelt.
Aha.
Ist jetzt gegangen? Hast du irgendwas auswählen können?
Ja, ja, ja. Ich weiß zwar nicht, wie ich zurückkomme. Ah, und dann kann ich dann ums Objekt rumgehen.
Rumgehen, genau.
Indem ich mich, okay, das ist ein bisschen umständlich.
Also das ist sozusagen die Oculus Rift für Arme. Die kostet ja auch irgendwie 350 Euro, aber wenn man mal 6,90 Euro ausgibt und sich eine App runterlegt, kann man da mal ein bisschen in das Thema Virtual Reality eintauchen. Und es ist wirklich, wirklich nett. Also man kriegt da schon eine Vorstellung davon, was da so auf uns zukommen wird in Zukunft. Und da kann man dann so über Landschaften fliegen beispielsweise oder durch irgendwelche Landschaften durchwandern. Man kann auch Spiele machen da drin, man kann auch zusammenspielen. Also das ist wirklich ganz, ganz interessant. Wie schnell man da eintaucht. Zurück. Genau. Ja. Also Google Cardboard. Mal anschauen.
Den Zurückknopf gibt's nicht.
Doch, das geht schon auch irgendwie, aber frag mich jetzt nicht wie.
Vielleicht mit Blinkern. aber es ist nett. Ja. Doch, muss man sagen. Ja. Nette Geschichte.
Ah, jetzt hast du hier so
da kann man so virtuelle Ausstellung machen. Ich bin in so einem virtuellen Ethnologiemuseum. Mhm.
Oh ja, tatsächlich. Das ist schon beeindruckend. Naja, gut.
Aber es
gut,
ist
dass man es nicht sieht hier. Es ist
zum Brüllen, dass man... Schade, dass man das nicht sehen kann.
Ja. Ah, da kannst du so durchklicken, verschiedene genau. Masken.
Aber zurück komme ich nicht
Beethoven. Mehr. Doch, wenn du einmal durch bist...
Nee, da ging es bei mir eben wieder von vorne los.
Aha, okay. Warte mal, das weiß ich dann auch nicht.
Das ist so. Ein Ding, oder?
Und das Zweite, was ich vorstellen wollte, wir hatten vorher über das Thema Kreditkarten gesprochen und Kreditkartenbetrug. Du weißt ja, dass ich mich gerne mit so Digitalisierungsthemen beschäftige und auch mit disruptiven Technologien.
Ja.
Und was ich zurzeit sehr stark beobachte, ist dieser ganze Fintech-Bereich.
Das ist eine Abkürzung. Der Fintech-Bereich ist interessant.
Also Financial, alles was mit Banking zu tun hat und so weiter. Und da gibt es im Moment auch relativ viele Startups, die dieses ganze Thema Banking, Verwalten von Geld, Bezahlen mit Geld, einfach nochmal komplett neu denken, also abseits irgendeiner Bank, also wo dieses ganze Institutionelle nicht da ist und die ganzen Zwänge nicht da sind, sondern die sich mal einfach überlegen, was braucht eigentlich jemand oder was braucht ein Otto-Normalbürger eigentlich, um in der heutigen Zeit in Verbindung auch mit seinem Smartphone gut und einfach alle geldlichen Tätigkeiten durchführen zu können. Und da gibt es einen Anbieter, der mittlerweile auch, glaube ich, einigen bekannt ist. Das ist Number 26, heißen die. Die sitzen in Berlin. Die dahinterliegende Bank ist die Wired Bank. Die sitzen, haben auch eine ordentliche Banklizenz natürlich. Ich glaube, die sitzen in Ebersberg oder Aschheim oder irgendwo hier in ganz in der Nähe von München. Und die haben dieses ganze Thema Bezahlen einfach nochmal neu gedacht. Du kriegst von denen eine Maestro-Karte, also eine EC-Karte sozusagen, mit dem Chip hier auch drin, also auch mit RFID und du kriegst eine Kreditkarte, beides umsonst, kostet dich überhaupt nichts, auch das ganze Konto ist nichts umsonst und dann gibt's eben eine App dazu, die ich jetzt mal hier aus dem Cardboard wieder herausholen muss. Und diese App ist einfach sensationell gemacht.
Echt?
Ja, also was wirklich ganz toll ist, also wenn du jetzt irgendwo einkaufen gehst und was weiß ich, du bist beim Rewe, dann hältst du diese Karte einfach ans Terminal, musst du noch nicht mal mehr reinstecken durch das RFID, gibst deine PIN anschließend ein und hast sofort den Umsatz per Push-Notification auf deinem Konto drauf.
Okay.
Und dieser Umsatz, den du dort machst, der wird auch sofort kategorisiert.
Wie viele Terminals gibt's?
An jedem normalen Kartending. Ja, also manchmal musst du es halt noch reinstecken, weil es noch nicht RFID kann, aber ansonsten kannst du da überall damit bezahlen. Und genauso ist es, kannst du auch Geld abheben. Also wenn du Bargeld brauchst, musst du nicht auf die Bank gehen, sondern du gehst zum Beispiel zum Rewe oder zum Penny, drückst auf deiner App, ich möchte Geld abheben, bringst die Karte an den Staat und die Kassiererin gibt dir deine 300 Euro aus. Du hebst im Supermarkt Geld
ab. Geld ab.
Ja. Kannst auch im Supermarkt Geld einzahlen. Ja, also wenn du sagst, du willst eine Einzahlung tätigen. Du musst nicht mal auf die Bank ringen deswegen. Was das sehr ist schön schlecht. Ist, ist einfach, allein schon, wenn man schon mal an das Thema Diebstahlschutz denkt, jeder Umsatz, der da gemacht wird, kriegst du sofort eine Push-Notification.
Also das heißt, wenn einer betrügt,
in der Sekunde mitbekommen. Wirst du
sofort informiert.
Du kannst von deinem Handy aus natürlich sofort das Konto sperren. Du kannst auch sagen, Ausland möchte ich generell sperren. Und so weiter, all das kannst du machen. Du hast eine wahnsinnig schön gemachte Ansicht dann der Umsätze, die du getätigt hast, weil die Kategorien zusammengefasst werden. Das heißt, du weißt am Monatsende, so hat mich Einkauf gekostet, so viel habe ich Telekommunikationskosten gehabt, so viel habe ich Shopping gemacht und die Intelligenz, die dahinter steckt, die ist wirklich extrem hoch. Also das erkennt einfach wahnsinnig viel und sortiert es gleich richtig ein. Das ist wirklich toll gemacht. Ich zeig das dir mal schnell, Andreas. So, kriegst dann hier sofort so eine Auswertung, ja, wo du dann siehst, was du ausgegeben hast für die einzelnen Bereiche. Ja, musst du die ansonsten immer mühsam zusammensuchen und da kriegst du das hier schön in der Übersicht gemacht.
Wow.
Genauso das Thema Überweisung. Ich kann hier vom Handy aus sofort Geld überweisen. Alle Daten, Kontakte und so weiter sind schon da. Nicht wie bei diesen blöden Online-Web-Applikationen, wo du dann jedes Mal den ganzen Scheiß da wieder reintippen musst. Christian. Und im Zeitalter von IBAN und BIC ist das ja echt mal echt, also wahnsinnig Zeitraub. Mich nervt das jedes Mal. Oder wenn jemand anderer Number 26 auch benutzt, könnte ich dir jetzt
also kannst du direkt was,
das ist ich jetzt schon cool. Direkt was machen. Also
in so eine Richtung wird's gehen.
Kann man sich mal kostenlos schießen? Kostet nichts. Die Identifikation haben die interessanterweise so gelöst, dass du das per Smartphone erledigen kannst. Und zwar machst du dort einen Videocall. Das heißt, du drückst dort drauf, führst ein kurzes Videogespräch mit jemand, der fordert dich dann auf, zeig mir mal deinen Ausweis. Dann musst du deinen Ausweis nehmen,
Dann macht der gut. Das gibt's bei mehreren Banken schon.
Genau.
Bei Stadtsparkasse Köln habe ich das auch.
Ist in einer Minute erledigt und zwei Tage später hast du deine Karten im
Postfach. Das ist schon gut.
Also number26.de mal anschauen. Sehr interessant, was die dort machen und wie die dieses ganze Thema Umgang mit Geld einfach nochmal neu denken. Und seit ich dem nutze, du brauchst einfach kein Bargeld mehr. Geht da wirklich voran, ja. Genau, das war mein Tipp. Pick.
Schön. Schöner Pick. Ja, das sind so diese Geschichten, die Welt wirklich verändern.
Ja.
Muss man sich anschauen. Und das Interessante ist, du bist jetzt total affin dafür. Ich bei sowas, also bei diesen Geschichten, bei anderen schon, bei diesen Geschichten nicht unbedingt. Aber das gibt schon ein interessantes Bild.
Schau es dir mal an.
Ja.
Es wird dir gut gefallen. Bin ich mir sicher. Okay, dann sind wir am Ende der Sendung. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören. Für alle, die uns bis hierher gefolgt sind.
Genau.
Wir kommen wieder.
Wir diskutieren noch die Frequenz.
Ja. Wir werden jetzt mal monatlich planen, aber möglicherweise steigen wir tatsächlich auf 14-tägig um.
Vielleicht machen wir das.
Hinkriegen und dann das tatsächlich in einer... Ja. Immer eine Stunde, eine gute Stunde machen oder sowas. Ne?
Und jetzt haben wir gemacht, ja, 2 Stunden.
Ja, gut, 2 Stunden haben wir gemacht.
In etwa.
Ja, haben wir locker hingekriegt.
Aber genau. Wir haben über viele Sachen nicht gesprochen. Ich muss aber dummerweise noch einen Artikel schreiben heute.
Ach.
Ja.
Du musst auch noch ein bisschen.
Und du musst noch einen Maschinenartikel schreiben lassen. So ändern sich die Tätigkeiten. Genau.
Ich lasse machen, du schreibst selber.
Vielleicht kann man mich als Maschine klonen.
Ja.
Da könnte ich immer podcasten
und könntest dich dann selber.
Und die Cloud, Christians Cloud würde meine Artikel schreiben.
Genau. Also, abonniert unseren Podcast, erzählt's weiter. Ich habe mir mal die Zahlen angeschaut, rund, glaube ich, 50% hören tatsächlich Channelcast auf der Webseite. Webplayer.
Das wundert mich überhaupt gar nicht.
Das finde ich interessant. Also ich kenne, das habe ich im Dialog mit anderen Podcastern auch schon rausgefunden, dass die Rate ganz, ganz anders mitunter.
Ja,
kommt immer ein bisschen drauf an, wer die Zielgruppe ist.
Es liegt aber dran, dass unsere Zielgruppe nicht unbedingt Podcast-affine Nerds sind, sondern...
Ja, oder nicht technikaffin im Prinzip.
Ja doch, technikaffin sind die schon, sonst würden sie das nicht tun, was sie tun, aber nicht unbedingt podcast-affin und von daher halt an die ganze Geschichte ganz anders drangehen und sehr, sehr inhaltlich getrieben das Ding abholen. Die denken nicht drüber nach. Es tut mir immer so leid, du versuchst ja immer zu erklären, die Möglichkeiten, die Podcast abzurufen und ich denke mir, Christian, erklär's, aber Sie werden es eh auf der Website machen.
Ja, ist interessant. Ich war unlängst bei Ingram Micrum, habe dort mit jemandem gesprochen und sind wir auch irgendwie aufs Thema Podcast gekommen und er stand da mit seinem iPhone und man sagte, ja, ist ja interessant, was es dort alles gibt und welche Themen. Da sage ich, ja, also haben Sie denn irgendwelche Podcasts abonniert? Nein, ich wüsste gar nicht, wie es geht. Und dann sage ich, schauen Sie mal auf Ihr iPhone drauf. Dort haben Sie eine vorinstallierte App, die heißt Podcast. Aha, wo ist die denn?
Nein,
gesucht,
nein,
gefunden. Dann sage ich so, jetzt mal eingeben, Name, und dann kam der auch und jetzt abonnieren drücken. Und ab sofort kommen alle Folgen automatisch immer auf dieses Smartphone drauf und man kann es dann unterwegs einfach hören. Im Auto.
Christian, die meisten.
Und dann hat er es aber verstanden.
Die meisten machen das aber nicht. Denen fehlt schon der erste Schritt. Und die Leute hören ja auch, also das ist auch das, was den Freunden auf der Konferenz immer sag. Die Leute hören ja Channelcast auch nicht, weil es ein Podcast ist. Wir könnten auch, keine Ahnung, was wir machen können.
Ja, das ist schon klar.
Und das ist ja irgendwie das Wesentliche. Und das auch immer diese Diskussion, die Konferenzen so nehmen, ja, Podcasten ist das große Ding. Und sag ich mal, Freunde, Podcasten ist nicht das große Ding. Wir haben sehr, sehr viele Hörer und ob wir podcasten oder nicht, ein Bruchteil interessiert das. Also die interessiert natürlich, dass ein neuer Podcast kommt oder eine neue Sendung kommt, aber ob das ein Podcast ist, eine Sendung oder sonst was.
Ja, aber auf der anderen Seite denke ich mir halt, also die Leute sind ja dann auch in der Regel nicht darüber informiert, wann eine neue Folge herauskommt. Das heißt, sie surfen irgendwann mal wieder, wenn es ihnen gerade einfällt, channelcast.de ansehen, oh, da gibt es was Neues, drücke ich mal drauf und höre es mir an. Viel bequemer ist es doch, das
natürlich wär's
viel auf sein bequemer. Smartphone drauf zu machen.
Natürlich wär's viel
du kriegst bequemer, eine Nachricht von der App,
hier ja, ein
neuer Podcast ist.
Ja klar.
Du weißt, ich lebe Automatisierung.
Ich weiß.
Und das ist Automatisierung. Das ist
selbstverständlich.
Du abonnierst es einmal und kriegst es einfach kostenlos.
Ja, das ist Anwendungsintegration und Automatisierung. Das ist schon
großes Tennis. Und es gibt nichts Schöneres, als im Auto zu sitzen, auch gerade wenn man länger unterwegs ist und gute Podcasts zu hören. Also abonniert euch beispielsweise mal HR2 der Tag. Dort wird jeden Tag ein Thema mal eine Dreiviertelstunde lang diskutiert. Ein Thema.
Ich habe jetzt neulich diesen
Podcast. Das ist toll, die gehen richtig in die Tiefe rein.
Über Wissenschaftspodcast gehört, über Hoaxes und über so ganz berühmte Dinge, die wissenschaftlich behauptet werden von den Parawissen und der hat dann so ein bisschen erzählt, wie das dann in Wirklichkeit ist. Und
ja.
Es gibt wirklich sehr spannende Podcasts.
Absolut.
Es gibt sensationelle Podcasts.
Ja. Kann man nur empfehlen.
In diesem also, Sinne.
Podcasting kann man nur empfehlen, aber in diesem Sinne empfehlen wir auch Channelcast.
Genau.
www.channelcast.de darf auch von der Website gehört werden. Darf von der Webseite gehört werden. Genau. Man darf uns auch folgen auf Twitter, auf Facebook.
Genau.
Man darf uns auch kontaktieren, freuen uns über Feedback.
Exakt.
Und wie gesagt, wenn jemand einen ordentlichen Textroboter mal braucht, darf er sich auch melden.
Genau,
und
wenn einer einen ordentlichen Text noch braucht, darf er sich auch melden.
Da darf er sich auch melden.
Schreibe ich von Hand.
Genau. Wir haben ein breites Portfolio.
Genau.
Alles klar. In diesem Sinne.
Liebe Hörer, macht's gut.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss. Ciao. Servus. We'll be right back.